Stimmengewirr, Bargeräusche im Hintergrund und das Klingeln unserer Weißweingläser. Es ist der Mittwochabend. Wir feiern 230. Folge vom Bester Podcast mit Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, wir werden auch noch aufgenommen dabei. Das ist skandalös, aber erstmal Cheers. Ne? Schön, dass wir es bis dahin geschafft haben. 2,5 Millionen Downloads im Stream übrigens, habe ich neulich nochmal nachgeguckt. Prost.
Ja, Ralf, Prost.
So kann man das machen. Philipp lungert schon den ganzen Tag in Köln herum. Ich habe das schlechte Wetter aus Frankfurt mitgebracht. Ja, so geht's halt. Ja?
Wirklich, ich muss mir monatelang, vor allem in den Wintermonaten, anhören, was Köln für eine Traumstadt ist. Nicht zuletzt aufgrund des großartigen Wetters. Und ich dachte noch heute Morgen, nehme ich überhaupt eine Jacke mit? Ralf sagt ja immer, also Sonne sowieso.
Also heute brauchst du keine.
Wir standen am Rhein, als wir heute da mit RTL gedreht haben. Und da war es sehr, sehr zugig. Und in den kurzen Pausen dazwischen habe ich auf jeden Fall eine lange Hose wieder angezogen, eine Daunenjacke drüber, weil da war es doch ein bisschen zapfig zum Rumstehen auf jeden Fall.
Ja, zapfig ist ein Wort, das würde hier wahrscheinlich noch nicht mal jemand verstehen, ehrlich gesagt. Das ist ja mal klar. Ja. Da bin ich tatsächlich am letzten Sonntag noch rumgelaufen.
Zum Laufen, glaube ich, wunderschön. Also ja, wenn ja, vielleicht klar. Noch ein bisschen mehr Sonne wäre, wir hatten zwei Schauer auch, aber so gut generell, das war ein Traum da unten.
Ja klar, das ist natürlich eine der Stellen zum Laufen gehen, ja, wobei, ja, es laufen da schon viele, aber eher noch ein Stückchen weiter Richtung Bonn. Wenn man so ein bisschen aus der Stadt weg ist und okay. Dann nicht mehr mit Touristen zu tun hat, nicht mehr mit Traffic zu tun hat, nicht mehr auch mit vielen Fahrradfahrern zu tun hat, dann wird es sehr, sehr, sehr lauschig am Rhein. Du kannst natürlich Ewigkeiten laufen bis Bonn, wenn du magst, und zurück.
Wie viel 70. Brückenmöglichkeiten hat man, dass man irgendwann mal wieder die auf der anderen Seite vielleicht wenigstens
zurücklaufen kann? Ja, das wird natürlich weniger. Also je weiter du Richtung Süden läufst, ja, in Köln selber hast du ein paar Optionen. Aber du kannst natürlich dann, zumindest in den Sommermonaten, auch Fähre fahren, was auch sehr schön ist. Kannst du eine kleine Autofähre über den Rhein nehmen, ne? Nimmst du das noch kurz mit als kurze Snackpause,
wenn du was dabei hast. Abenteuerlich auf jeden Fall, ja, spannend.
Ja, nee, aber natürlich toll. Und ja, Triathlon war da. Ich habe ja schon rumgestrunzt, ne? Ich habe gewonnen, meine Altersklasse. Ich war sehr zufrieden. Laufen war okay, Schwimmen war super. Weil mit Strömung den Rhein runter hättest du sogar geschafft. Man musste sich nur treiben lassen.
Ja, so beendet man ja wahrscheinlich gerne eine Triathlon-Saison. Oder kommt jetzt noch was, weil es jetzt so gut läuft? Vielleicht ist ja der Peak, der ist jetzt erst erreicht. Weißt du, das waren jetzt alles Aufbauwettkämpfe, Ralf. Vielleicht gibt es noch so ein spätes Ding, was man irgendwie.
Ja, tatsächlich habe ich natürlich da schon drüber nachgedacht. Und ich bin heute von unserem gemeinsamen Zahnarzt Michael darauf angesprochen worden, der sich ja qualifiziert hat für die WM in Taupo.
Okay.
Aber nein.
Ich dachte, jetzt kommt so eine kurze Überlegung. Aber,
ja, aber nein. Okay. Bevor es noch irgendwie daneben geht, und also Herbstläufe kommen ja in meinem Kopf jetzt so nicht vor, Herbstmarathons auch nicht. Ihr alle bitte weitermachen. Ja, Strava Challenge läuft noch. Kommen nächste Woche zu. Ja, ganz coole Nummer, ist ja klar. Nee, das ist jetzt alles fein und ich bereite mich jetzt auf meinen Urlaub vor. Ich werde keinen Rad mitnehmen, das ist aber auch erst im Oktober. Da haben wir noch Zeit, drüber zu führen.
Ja. Okay, Urlaub war schon mal neu für mich auf jeden Fall. Und ohne Rad habe ich es auch schon überlegt, es ist wahrscheinlich dann ganz weit weg, dass es extrem schwierig ist, ein Rad dorthin mitzunehmen wahrscheinlich.
Das ist jetzt Saisonpause. Ne? Kennst du das? Saisonpause, einfach mal Urlaub planen, mal nichts machen.
Ja, früher gab es sowas, regelhaft im Herbst, nach Ende einer Saison, genau. Jetzt so als zuletzt doch eher Straßenläufe, ist das immer so verschwommen irgendwie, weil irgendwie nach dem Marathon war wieder vor dem nächsten Marathon gefühlt, da hast du dann kurz mal 2 Wochen Pause gemacht, aber irgendwie gedanklich eigentlich die nächste Challenge geplant sozusagen.
Ja, das große Ziel am Horizont fehlt mir noch, das werde ich mir dann mit Blick auf einen lauschigen Hafen in Apulien, werde ich mir das mal überlegen,
Oh. Ja,
aber erst im Oktober, ne? Wie gesagt. Vorher ist ja noch am Wochenende Bahneröffnung, neue Bahn in deiner Heimat,
richtig.
In Sindelfingen.
Floschenstadion endlich fertiggestellt. Also das war ja auch kommunal wirklich ein Mammutprozess. Wird das modernisiert? Dann, wenn ja, in welchen Zeitrahmen? Oder wird das wo ganz anders hingebaut? Oder nimmt man ein anderes bestehendes Stadion? Und ich finde es ja persönlich natürlich, weil ich in dem Stadion auch aufgewachsen bin, sehr, sehr cool, dass man sich dann doch entschlossen hat. Und ja, Sindelfingen, da sind jetzt die Kassen der Kommune auch nicht mehr so prall gefüllt wie zu den Zeiten, wo Marmor und der Zebrastreifen gebaut wurden in den 70er, 80er Jahren. Ich finde es cool, dass man sich dazu entschieden hat, blaue Bahn übrigens, und und für mich natürlich super viele Kindheitserinnerungen. Und jetzt zum Datum der Stadioneröffnung auch gleich ein cooler Wettkampf, nämlich Staffel-DM.
Ja, die Langstaffeln, also alles ab 4x4 aufwärts, glaube ich.
Ich glaube, 4x4 auf jeden Fall auch mit dabei. Ja, und das war früher, zumindest als ich noch 3x1000 gerannt bin, nicht so, dass es ein Langstaffel-Event an sich gibt. Da war das immer noch bei den deutschen Jugendmeisterschaften eingegliedert, was auch cool war so, weil da ja trotzdem auch immer deutsche Jugendmeisterschaften immer viel los ist. Aber irgendwie so als separates Event, finde ich, stärkt das eigentlich nochmal ein bisschen die Bedeutung der 4x4 und aufwärts sozusagen.
Ja, absolut. Da gibt es übrigens noch eine sehr, sehr, sehr spannende Meldung. Insgesamt, ja, da tauchen dann ja so ältere Semester wieder auf. Ne? Leute, die vielleicht schon ihre Karriere beendet haben oder schon länger beendet haben. Ja, zum Beispiel Kathi Trost steht in der Meldeliste drin,
okay.
Ja, die ja im letzten Jahr in unserer Podcast-Folge
richtig
schon ihre Karriere beendet hatte. Obwohl sie, erinnert euch vielleicht noch so dumpf, könnt ihr nochmal nachhören, obwohl sie die Qualifikation über 15 Meter für die Olympischen Spiele damals schon hatte, hat sie sich trotzdem entschieden, es nicht zu tun. Hat sie jetzt gerade geheiratet,
Christoph Kessler? Ich wollte gerade sagen, also wir lassen den Namen jetzt mal so stehen, weil ich habe das auch nur auf Insta aus der Ferne gesehen. Erstmal alles Gute an euch beide natürlich auf dem Wege von uns. Wie die Namensverhältnisse sind zukünftig, das wissen wir tatsächlich nicht. Wir haben sie jetzt einfach mal Kathi Trost noch genannt, aber vielleicht ist das auch nicht
mehr up to date. So steht sie in der Meldeliste.
Ja, ja.
Also jedenfalls müssen wir da auf jeden Fall am Wochenende nochmal drauf schauen. Weil ganz spannende Sachen, ja, und du weißt ja selber, 3x1000,
das ist natürlich das immer geil gewesen.
War übrigens, weil du deutsche Jugendmeisterschaften gesagt hast, das war ja immer der Rahmenwettbewerb bei den deutschen Meisterschaften, waren die Jugendstaffeln.
Genau.
Habe ich unfassbar gerne geschaut.
Ja. Und erstens extrem motivierend für die Kids auch, muss man sagen.
Total. Viele Talente, die du da schon gesehen hast, ja, plus einfach sehr lustige Konstellationen. Ja, dass dann halt 400-Meter-Läufer, die 3x1000 mitlaufen wollten, mussten, wie auch immer, keine Ahnung hatten, wie man sowas angeht, angebrettert sind und dann Probleme kriegen. Also da waren sehr lustige, wie soll ich sagen, Renngeschehen dabei. Das hat mir immer sehr gut gefallen.
Ja, und wenn es gut lief, hast du ja auch 2 Tage von der, ich sag mal, von der großen DM als Jungspund mitnehmen dürfen, weil natürlich Vorlauf, Endlauf, das war so das Szenario, wie ich das damals noch kannte. Ich erinnere mich noch lebhaft an meine, es war sogar DM-Premiere überhaupt, weil ich ja dann doch durch die Wachstumsprobleme eigentlich diese komplette Stadionleichtathletik in der Jugend verpasst habe. Und das erste Mal, dass ich in einem großen Stadion gelaufen bin, war dann, das waren deutsche Meisterschaften im Lorheide-Stadion in Bochum, also aktiven Meisterschaften.
In Wattenscheid,
in da kurz, ne? Wattenscheid.
Meine frühere Heimat,
ja. Richtig. Und das muss so 2005 vielleicht sogar schon gewesen sein, schätze ich mal. Und da kannst du dir vorstellen, ja, ab und zu damals, wie gesagt, ich konnte latent mal 2-3 Monate trainieren, oft beim Cross mit eingesprungen, oft dann auch deutscher Crossmeister mit der Mannschaft geworden, weil die anderen 2 Jungs auch was konnten, die damals mit mir gelaufen sind. Aber das ist auch cool gewesen, aber natürlich nochmal was ganz anderes, wie wenn du das erste Mal so einen großen Stadionwettkampf machst und dann ist es gleich eine aktiven DM und du sitzt da drin und dann ist auch erst mal Callroom. Und ich sag mal so, die Hose hat schon ein bisschen geschlottert, als du dann aus diesem Callroom in dieses große Stadion reinkommst. Und dann haben wir es auch noch ins Finale geschafft, dann war der nächste Tag das ja gleich nochmal der Fall.
Sehr beeindruckend.
Felix auch dabei? Nee, Felix habe ich dann erst durch Ringsburg kennengelernt. Felix war ja in seinen Jugendjahren sozusagen in Hessen aktiv. Ich will nichts Falsches sagen. Er ist gestartet für Usingen, soweit ich das noch weiß. Heißt das TSG Usingen? Oder da bin ich jetzt nicht so sicher, aber Usingen. Und die hatten später, glaube ich, irgendwie innerhalb Hessens eine Startgemeinschaft gemacht, sodass Florian Ort, der irgendwo in Nordhessen gestartet ist,
ja,
dass die zusammen gelaufen.
Nordhessen nicht, das ist eigentlich so Mitte.
Oder ja, Mittelhessen, dass die da eine Staffel stellen konnten. Genau, nee, das waren damals so Bastian Franz, Florian Beselmeisel und so, aus der Sindelfingerzeit noch.
Ja, große Wettkämpfe jedenfalls und da fangen ja Karrieren an. Das ist halt echt ganz großer Sport. Viele Karrieren sind ja jetzt auch ausgelaufen mit Olympischen Spielen und so weiter. Ja, eine hat Comeback gemacht am vergangenen Wochenende, Konstanze Klosterhalfen. Ist deutsche Jahresbestleistung über 3000 gelaufen. Ja, da gab es halt so komische Meldungen schon wieder mit so einem. 3000, jetzt am Wochenende ist sie nochmal gelaufen. Davor ist sie 5000 gelaufen.
Genau.
Ist sie okay gelaufen?
Genau.
Und über 3000 ist sie halt unter 9 Minuten. Einzige Deutsche in diesem Jahr unter 9 Minuten. Könnt ihr alle mal versuchen zu Hause. Viel Glück dabei.
Viel Spaß, ja.
Ne, also. Schon gut. Auf jeden Fall, ja, das sind wieder so kleine Schritte vorwärts. Ne? Ist ja von Dan Lorange jetzt betreut. Spannend, ne? Werden wir weiter verfolgen. Genauso natürlich wie all eure Vorbereitungen auf die Herbstmarathons hin, logischerweise. Und damit sind wir bei unserem ersten Partner von heute. Ja, falls euch noch irgendwas quält und ihr vielleicht keinen Termin direkt bei eurem Arzt des Vertrauens habt, aber jetzt auch nicht einfach so weiterlaufen wollt, wir haben eine App für euch. Wir waren schon mal mit denen unterwegs und lassen das jetzt wieder aufleben. Ja, Exact Health, Startup aus Berlin. Und die App kann euch bei vielen typischen Geschichten, die Läuferinnen und Läufer ja so gerne mit sich rumtragen und meinen, ignorieren zu können. Aber nein, ihr könnt es nicht. Jedenfalls kann das helfen.
Ja, es ist eine Sport-Physiotherapie-App, die ihr ganz einfach in eurem App-Store finden könnt. Ja, da gibt es natürlich auch Premium-Versionen. Es ist ein EU-zertifiziertes Medizinprodukt und das ist schon sehr besonders, weil du natürlich viele Vorgaben hast, um das überhaupt erfüllen zu können. Das heißt, es kann auch von eurer Krankenkasse inzwischen verschrieben werden, was ich schon irgendwie next level finde. Also muss man sich mal vorstellen, der Prozess, dass wir da sind, dass das möglich ist, ist ja gigantisch. Und im Prinzip gibt es natürlich ganz viel Input in der App hinsichtlich akuter, sehr typischer Laufverletzungsprobleme, also Plantarfaszitis, Achillodynie, Patellasehne etc. Das findet ihr alles dort drin, aber ihr findet natürlich auch viele Übungen in Sachen Prävention, sodass ihr im besten Falle hoffentlich gar nicht mit diesen Verletzungen konfrontiert seid. Das Ganze findet ihr über unseren Link in den Shownotes. Also da gerne einfach mal reinscrollen und mit unserem Community-Code BESTZEIT spart ihr bis zu 40% auf die 3-Monats- und 6-Monats-Pläne. Also das unbedingt mal anklicken. Ja, es ist jetzt für viele so die Hochphase oder vielleicht sogar schon die Endphase eurer Marathonvorbereitung. Wir wissen, der Körper ist jetzt natürlich auch irgendwo vielleicht ein bisschen am Limit gefordert und ab und zu gibt es hier und da ein kleines Zipperlein. Geht in euch, nehmt das ernst, bitte. Ja, nicht irgendwie denken, man kann einfach immer drüber trainieren. Das funktioniert in so einer 50-50-Nummer, aber die 50% würde ich nicht einkalkulieren. Das ist sehr ärgerlich, wenn man am Ende dann doch seinen Marathonstart absagen muss. Also lieber in euch investieren und schaut euch die App an. Exact Health, Link findet ihr in den Shownotes.
Und vor allen Dingen haben wir ja schon auch erste Rückmeldungen aus der Gruppe, die unser Laufcamp in Frankfurt mit uns gemacht hat. Ja, dann kam natürlich der Aufruf, hey, warum muss ich in Berlin beim Marathon treffen? Ja, wir sind ja voraussichtlich auch da. Und da war auch, ja, doch die ein oder andere Rückmeldung, ah, wir haben ein Knie hier und da. Ja, also ja, schaut da genau drauf. Denn was wäre ärgerlicher als jetzt so kurz vorher, entweder das Training abbrechen zu müssen oder krank zu werden. Dabei sind wir bei unserem zweiten Partner heute, bei AG1. Ja, also wenn ihr nochmal euer Immunsystem stärken wollt oder einfach die Belastbarkeit aushalten wollt, denn noch seid ihr ja in der intensiven Trainingsphase. Ja, AG1, ihr wisst das, neue Rezeptur kann da wirklich sehr, sehr gut bei helfen. Gute Ernährung ist die eine Basis, Schlaf ist das andere, aber auch auf die Feinheiten achten und das könnt ihr mit AG1.
Ja, genau. Also es sind jetzt noch 2,5 Wochen bis zum Berlin-Marathon. Es ist so kurz, also es ist gerade die Phase, vielleicht der letzte richtig lange Lauf am Wochenende nochmal. Und dann bei mir 10 Tage vorher hat eigentlich immer so das Tapering begonnen. Das ist natürlich schön, wenn man dann mit der Belastung ein bisschen runtergehen kann. Aber das ist auch die, finde ich, immer kritischste Phase gewesen, wo der Körper extrem angreifbar ist, das Immunsystem angreifbar ist, weil es einfach wieder ein bisschen den Stresspegel runternimmt und dann natürlich auch gerne, jetzt wenn es auch kühler wird, anfällig wird. Deswegen sorgt davor, versorgt euch gut mit Vitaminen und Nährstoffen. Das könnt ihr hervorragend mit AG1. Schaut gerne bei uns in den Shownotes vorbei, da steht unser Community-Link www.drinkag1.com/bestzeit. Und solltet ihr euch dort dann auch für dieses Angebot entscheiden, gibt es eben on top zum Monatsvorrat AG1 eine Edelstahl-Aufbewahrungsdose, einen Shaker, einen Jahresvorrat Vitamin D3 und 5 praktische Travel Packs. Und jetzt, guess what, was habe ich natürlich mitgenommen hier in meinem Handgepäck für die 2 Tage? Natürlich AG1, weil jetzt doch auch ich merke, also zum einen merke ich, Berlin-Marathon muss ich auch laufen, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass doch jetzt die letzten Tage ich irgendwie festgestellt habe, Mensch, irgendwie warst du doch wieder viel unterwegs die letzten 4 Wochen. Ich war kaum mal 3 Tage am Stück zu Hause und in den 3 Tagen zu Hause, klar will man Zeit für Family haben, aber ich habe auch viel abends und nachts noch gearbeitet, vielleicht nicht ganz so viel geschlafen, wie man sonst schlafen würde, damit man irgendwie alles noch auf die Reihe bringt. Und ich merke auch so, man ist so ein bisschen am Limit gerade, deswegen macht da was und ich, für mich ist es AG1, schaut da gerne bei uns den Shownotes vorbei.
Dann würde ich sagen, trinkt auf keinen Fall mehr sehr lange Alkohol. Ja, wir machen das für euch. Chin Chin. Ja. Feiner Grauburgunder geht immer vorm Essen. Ja. Hunger haben wir auch schon.
Oh ja.
Dann würde ich fast sagen, schauen wir auf unseren Gast, oder?
Ja. Würde ich auch sagen.
Ganz große Schlagzeilen natürlich gemacht in den letzten Wochen in Paris, weil er durfte die Fahne tragen, ja, klar, mit zweimal Gold nach Paris gegangen, Martin Schulz im Triathlon. Natürlich die gleichen Diskussionen, die wir vorher schon hatten, ja, schwimmen, ja, nein, vielleicht, wo rauf die Seine oder runter die Seine oder was auch immer. Ja, aber am Ende, und das hat mich total glücklich gemacht, weil ich ihn ja schon eine Weile kenne, am Ende war es so, dass er jubelnd über die Ziellinie gelaufen ist. Ja, und die dritte Medaille, das ist natürlich ganz großer Sport.
Ja. Ja, freue ich mich. Ich finde es generell schön, dass man heutzutage als Sportfan Paralympics auch auf diese Art und Weise überhaupt verfolgen kann. Das ist leider noch nicht so selbstverständlich, wie man das vielleicht gerne hätte. Ich finde es großartig, dass gerade auch öffentlich-rechtlicher Rundfunk da einen tollen Beitrag leistet. Und also der Respekt für all die Sportler, die dort aktiv sind, ist, glaube ich, nur maximal noch gewachsen, wenn man das vor Ort und hautnah miterleben kann.
Ja, Martin, dann sage ich herzlich willkommen zum Bestzeit-Podcast. Weltreisender, Paris, New York, Rio, Tokio, überall warst du schon. Wo bist du gerade, was machst du?
Ja, hallo, freue mich, dass ich bei euch sein kann. Ja, ich bin jetzt zu Hause endlich mal, aber eigentlich ging es von den Reisen, dieses Jahr. Ich habe das versucht, so ein bisschen zu reduzieren. Aber ja, am Ende war ich doch recht viel unterwegs, ja.
Sag mal so grob, wie viel Trainingslager hast du gemacht? Wo warst du?
Also in dieser Saison war ich viermal in der Höhe. Also im Dezember beginnend in Livigno. Ist ja mittlerweile ein bekannter Höhentrainingsstandort. Bietet sich im Winter halt auch mit Skilanglaufen an. Dann im Februar in Namibia, gemeinsam mit der DTU. Also Para und Olympisch zusammen in Lehrgang. Und dann war ich in der Sierra Nevada im Frühjahr und dann jetzt im Sommer für die finale Vorbereitung für Paris nochmal in Livigno, genau. Also immer, wenn ich weg war, im Höhentrainingslager, ach ja, genau. Und zwischen im Frühjahr war ich nochmal zwei Wochen auf Mallorca, aber da habe ich auch meine Freundin und meinen Sohn mitnehmen können, sonst hätte ich das nicht machen dürfen.
von zu Hause, ja, manchmal muss man da Rücksichten nehmen, ne? Das ist so, ja.
Genau. Nee, aber das war grundsätzlich ganz schön. Also war zwar viel unterwegs, habe aber auch gesagt, wenn ich Trainingslagerreisen mache, dann muss es auch wirklich einen Hintergrund haben wie Höhe oder Hitze. Also nicht einfach nur irgendwo hinfahren, wo es halt schön ist, sondern es musste schon wirklich einen besonderen Reiz haben, dass ich das hier auch zu Hause durchgesetzt bekomme.
Ja, das ist ja auch der Punkt, wenn man, sagen wir mal, ein bisschen älter wird und dann eben Familie und so weiter eine Rolle spielt, dann Leistungssport zu verbinden, ist ja zunehmend, sagen wir mal, komplexer, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also man muss natürlich als Sportler schon auch manchmal kompromisslos sein. Und das kann man gegenüber einem erwachsenen Partner natürlich irgendwo auch vermitteln. Es ist ja schon eine Art Beruf, was ich da ausübe. Ja, klar. Aber einem Kind, klar, der ist jetzt 15 Monate. Aber jetzt merkt er halt schon, wenn der Papa mal nicht da ist, beziehungsweise ja, für meine Freundin ist es halt schon auch hart. Der ist halt schon sehr fordernd und einer alleine mit so einem Knirps, das kann auch schon anstrengend sein. Das ist schon besser, wenn man zu zweit ist.
Ja, das ist ja klar. Das ist ja auch so ein Alter, wo die ja logischerweise schon eine Menge mitkriegen. Da sollte man sich nicht täuschen. Ja, aber der wird ja keine Erinnerung an deine bisherigen, zumindest sportlichen Leistungen und Erfolge haben. Ja? Wie sicherst du, dass du das mal vermitteln kannst?
Ha, das war jetzt wirklich schon ein Grund, warum mich schon die einen oder anderen gefragt haben, willst du denn wirklich jetzt schon aufhören? Also was ich eh nie gesagt habe. Aber es wird ja jetzt schon gefragt, Mensch, das wäre doch cool, Los Angeles, dann ist dein Kleiner, der kriegt das dann schon auch richtig mit. Ja, aber ich glaube, das, was ich bis jetzt oder vor allem dieses Jahr auch gemacht habe, das war schon relativ nachhaltig. Das wurde auch im Bild und Ton und Film auch festgehalten. Das kann man sich, glaube ich, später nochmal anschauen. Nee, aber ich werde jetzt auch noch nicht aufhören, deswegen mal gucken, wie lange. Da wird das schon irgendwie noch mitbekommen.
Ja, das ist ja immer so ein Ding, ne? Du hast es gesagt, an der einen oder anderen Stelle muss man schon Ego sein, weil sonst ist einfach ja ein bestimmtes Leistungsniveau nicht zu halten. Auf der anderen Seite war ja Paris auch deshalb jetzt für uns Mitteleuropäer eine spezielle Geschichte, weil ja, viel mehr Menschen die Gelegenheit hatten, hinzugehen. Ja, wie war das bei dir?
Ja, also das war auch das erste Mal, dass bei so einem großen Wettkampf ja Freunde, Familie da zuschauen waren. Ich bin da ehrlich gesagt auch kein Fan von, weil mich das immer so ein bisschen unter Druck setzt und ich ja auch die Seiten kenne, wenn man mal nicht erfolgreich war oder und ich habe dann immer so das Gefühl, es ist immer alles super toll, wenn man erfolgreich ist, dann ist das alles wie so ein Film, aber lass da mal jetzt einen nicht so optimalen Wettkampf rauskommen. Und dann stehen da alle irgendwie betrüppelt da. Also man geht halt bei mir immer davon aus, ich bin immer erfolgreich, aber es gab halt auch schon Rennen, wo es halt voll in die Hose ging. Und das ist dann irgendwie nicht cool. Und des Weiteren habe ich halt immer so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn dann schon irgendjemand extra wegen mir angereist ist und vor Ort ist und ich halt überhaupt keinen Nerv dafür habe, mich um denjenigen zu kümmern. Das habe ich im Vorfeld kommuniziert. Es ist eh schon immer so, dass man da voll in seinem Fokus ist und dass man natürlich neben dem Training sich da vor Ort, wo man dann auch immer ist, eigentlich so gut es geht wie ausruhen will vom Wettkampf. Jetzt kamen natürlich noch ein paar andere Aufgaben neben dem Wettkampf auf mich zu und das hat es halt nochmal voller gemacht. Und ja, das waren so Dinge, die haben mich eigentlich so ein bisschen belastet, muss ich ehrlich sagen. Mental irgendwie auch unter Druck gesetzt, aber trotzdem, wo es dann mit einem guten Wettkampf das Ganze zu Ende war, war es halt schön, dass da Freunde und Familie vor Ort waren.
Also ich kann das hundertprozentig verstehen, was du sagst, jetzt auch gar nicht in der Betrachtung von deiner Situation und von eurer Situation als Sportlerinnen und Sportler. Mir geht das nicht unähnlich. Ja, weil, na klar, wenn wir in Rio sind oder in Tokio sind, da ist die Wahrscheinlichkeit oder einfach ja auch der finanzielle Aufwand, ja, dass dann da Leute einfach mal hinreisen für einen oder um mit einem dort zu sein, einfach zu hoch. Aber natürlich war das jetzt ja halt auch so, dass meine Family mal 2 Tage vorbeigekommen ist. Ja? Und dann sind die ins Schwimmstadion gegangen oder auch ins Leichtathletikstadion. So, ich habe jetzt aber eigentlich nicht wirklich Zeit. Ja, weil der Tag ist halt so wahnsinnig ausgefüllt. Ja? Und dann quetscht man sich natürlich trotzdem ein Mittagessen oder Kaffee trinken oder sowas raus, weil man ja dann die auch sehen will. Ja? Das ist ja klar. Ja? Auf der anderen Seite. Also ich habe ja jetzt keine Leistungsfähigkeit, ja. Ich weiß, habe dann vielleicht 3 Artikel nicht gelesen, die ich vielleicht noch gerne gelesen hätte. Das ist jetzt nicht so dramatisch, das ist bei dir ein bisschen anders, logischerweise, ja. Weil du denkst ja, na klar, was ist meine Belastung, was ist meine Erholungszeit, was brauche ich als Vorbereitungszeit, was brauche ich auch als mentale Vorbereitungszeit, um mich auf Dinge einzustellen. Und dann hattest du ja noch diesen kleinen Job am Anfang, den du ja auch noch gewonnen hattest, ja. Erzähl mal, wie das war und was das tatsächlich für eine Befassung ist, wenn man als Fahnenträger auserwählt wird. Du bist ja gewählt worden, ne?
Ja,
Also nicht auserwählt, sondern gewählt worden, ne? So.
genau. Also ich habe das natürlich schon eine Woche vorher erfahren.
Ja.
Wurde dann auch nochmal gefragt, ob ich das wirklich auch wirklich will. Und ja, natürlich will ich das. Das war ja auch im Vorfeld so, dass mein Trainer dazu befragt wurde, schon eine ganze Weile vorher.
Okay.
Also alle Trainer im Deutschen Behindertensportverband wurden natürlich gefragt, oder wurden nach Vorschlägen gefragt. Und da hat mein Bundestrainer Tom Cosmin natürlich auch schon gefragt, ob er mich denn vorschlagen soll. Weil auch mit dem Wissen, dass es natürlich schon das ein oder andere Terminchen darum auch noch geben wird, dass es die Wettkampfvorbereitung irgendwie auch ja, beeinflussen wird, haben wir da schon drüber gesprochen, weil wenn er mich vorschlägt und ich dann auch gewählt werde, muss ich es natürlich auch annehmen. Und ich bin grundsätzlich schon immer sehr, sehr akribisch und was ich ja auch gerade schon angesprochen habe, ich will mich da eigentlich, wenn ich vor Ort bin, egal wo es auf der Welt ist, eigentlich schon voll auf meinen Wettkampf konzentrieren. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch eine einmalige Chance, die so wenige Sportler in ihrer Karriere bekommen. Und das muss man auch annehmen. Und es waren jetzt vom Mittwoch bis Sonntag, war es ja auch vom Zeitabstand auch okay. Nur war es jetzt bei mir so, dass dann schon irgendwie, als ich es dann wirklich erfahren habe, eine Woche vorher, Kopfkino losging. Das ist natürlich klar war, okay. Der Tag wird lang, wahrscheinlich auch der Tag davor und der Tag danach, da kommt noch ein zusätzlicher Termin. Also grundsätzlich war die kurzfristige Anreise nach Paris ja eigentlich relativ entspannt geplant und so wusste ich, da hatte ich dann schon Kopfkino aber ich habe mich natürlich auf der anderen Seite mega, mega gefreut. Es hat auch eine Weile gedauert, bis ich es so realisiert habe, weil es ja, wie du schon gesagt hast, auch so ist, dass die anderen Sportler ja da die Fahnenträger dann final gewählt haben und dass der eine Mehrheit für mich gestimmt hat, das das war natürlich eine super, super Sache. Und da habe ich mich natürlich in erster Linie hauptsächlich gefreut. Aber im Hinterkopf hatte ich schon immer so ein paar Gedanken, puh, das wird ganz schön knifflig dann noch mit der Wettkampfvorbereitung alles. Und aber ja, ich habe dann auch mal das so gesehen, wie es andere dann auch gesehen haben, das einfach als Motivation, als Beflügelung für diesen, für den vorstehenden Wettkampf. Und ich glaube, da bin ich manchmal zu deutsch. Andere, auch andere Sportler, die zur Eröffnungsfeier gehen. Also ich glaube, wir sind da als Deutsche so immer so strukturiert. Boah, nee, kannst du nicht zur Eröffnungsfeier gehen, nächsten Tag ein Wettkampf. Das würde vielen gar nicht in den Kopf kommen, da nicht hinzugehen. Das gehört einfach so dazu, zu den Spielen. Und wir sind da irgendwie, manchmal sehen wir gar nicht so das Positive, was das so macht mit einem, diese ganze Stimmung, die da vorherrscht. Und aber es war eine mega coole Sache, mega emotional, und es hat natürlich in den Tagen dann, als es rauskam und danach immer noch ständig mein Handy dauernd geklingelt, ungefähr so wie letztes Jahr, als ich Weltmeister geworden bin. Ja.
Ja, das ist, also, weil du das ansprichst, von wegen, sind wir da zu deutsch oder zu akribisch? Also, es gibt ja, ne, für euch zu Hause einmal, es gibt halt bestimmte Nationen, die gehen immer und alle zu Eröffnungsfeiern. Ja, also bei den Amerikanern ist das einfach gesetzt. Ja, die gehen dahin, fertig, und zwar alle. Ja, natürlich nehmen die auch Rücksichten auf Leute, die zum Beispiel am nächsten Tag dran sind oder an den nächsten ersten beiden Tagen dran sind. Die werden dann kurz vorher hingebracht und dann oft ja noch während der Feier, also während des Showblocks zum Beispiel, wieder aus dem Stadion geleitet. Also da wird schon auch darauf geachtet, dass da professionelle Vorbereitung da ist, ja. Natürlich das ausrichtende Land, meine, wer wollte sich das jetzt als Sportler nicht gönnen, ja, dann in deinem eigenen Land zu einer Eröffnungsfeier zu gehen. Das ist bei uns ein bisschen anders. Und ich weiß auch von einigen, die im Vorfeld abgeklopft wurden, nach dem Motto, was du beschrieben hast, ja, wärst du denn bereit, wenn du gewählt wirst, die Fahne zu tragen? Ja. Und da haben einige sehr Prominente abgesagt, ich sage jetzt auch keine Namen, weil die halt auch gesagt haben, ich bin vielleicht noch nicht da oder ich möchte mich nicht so kurz vor meinem Wettkampf damit auseinandersetzen müssen, weil es hat natürlich eine Befassung, du hast das gesagt, ja. Und es ist noch etwas anderes, wenn man in dieser Rolle ist oder wenn man nur im Team mitgeht, ne? Weil es ist ja klar, du bist von Anfang bis Ende dabei. Ja, du kannst nicht vorher mal hinten rausschlüpfen und sagen, ja, ich bin schon mal weg. Ja, das ist ja schwieriger. Was war denn dann an
Ja,
dem
genau.
Tag? Ja, was war denn dann an dem Tag der coolste Moment, oder was sind so die Momente, die du so mitnimmst?
Also was, ich habe an dem Tag natürlich logischerweise noch trainiert, also mal zum zeitlichen
Ja.
Abriss. Also es war spätester Treffpunkt vor unserem deutschen Haus im Olympischen Dorf, 15:30 Uhr. Spätestens ab 15 Uhr war Treff, und ich habe das natürlich so weit wie möglich nach hinten gezogen. Ich habe an dem Mittwoch noch meine Vorbelastung gemacht und war natürlich auch irgendwie relativ kaputt. Wollte dann natürlich auch so Dinge wie Essen, alles natürlich noch planmäßig machen, das
Klar.
gehört ja auch dazu. Und vielleicht auch mal einen Nap machen, weil auch der Tag davor war ja schon kurz mit dem Pre-Opening im Deutschen Haus und Pressekonferenz.
Ja.
Und was den Leuten auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist: Team Deutschland stellt sich schon vorm Haus fürs geschlossene Mannschaftsfoto hin. Ja, wer war nicht da? Schulz. Und ich bin wirklich auf den letzten Drücker davor. Aber na klar, also es wäre ja auch blöd gewesen, wenn man so war. Natürlich war ich halt dann der Letzte, der da war fürs Teamfoto, und man hat auf jeden Fall mitbekommen, dass ich da bin. Ja, und dann ging es 15:30 Uhr geschlossen. Ja, an dem Busbahnhof im Olympischen Dorf. Es war an dem Tag super, super warm. Und ich glaube, final ging erst die Eröffnungsfeier 20 Uhr los. Also dann vor 17 Uhr oder so. Also 1,5 Stunden später erst der Bus. Und was auch planmäßig war, man steht viel an. Es war super, super warm an dem Tag. Und man kann sich das immer so vorstellen, als ob man an dem Tag noch auf einen Festivalbesuch macht. Also sich unglaublich lange die Beine in den Bauch stellt. Es ist warm. Es ist jetzt alles andere als optimal für eine Wettkampfvorbereitung. Aber irgendwie ist es halt auch mega, mega cool, weil es ist halt in dem ganzen Dorf eine Riesenaufbruchstimmung, Partystimmung. Andere Nationen mit ihren krassen Kostümen teilweise und mega Party. Und was ich auch vorhin gerade gesagt habe, wir sind ja immer so deutsch. Andere Nationen, das war eine reinste Party. Also das das war für die das Highlight der Spiele zum Teil. Und es war schon mega, mega cool. Und auch dieses Geschlossene dann im Konvoi da in die Stadt zu fahren, das ist einfach schon sehr emotional, auch wenn man sich dann immer vor Augen hält, um was es da eigentlich gerade geht. Und es war unter der Woche und trotzdem war es in der Stadt ja schon echt richtig voll. Also wenn ich mir überlege, wenn hier unter der Woche irgendwie so ein Sportevent stattfindet, dann müssen halt auch erstmal die Leute alle Zeit finden, um da hinzukommen. Und es war einfach voll. Und natürlich war das ein oder andere Interview im Vorfeld zu führen, also mit Fernsehen, Radio, und jede Provinzzeitung wollte noch irgendwie ein individuelles Zitat von mir, wo ich natürlich dann auch manchmal dann wirklich sagen, also ich glaube, es war jetzt alles gesagt, es gibt genügend Pressematerial, sucht es euch bitte da, ohne jetzt da irgendwie, weil sonst wäre ich gar nichts mehr gekommen. Und da bin ich manchmal einfach nicht konsequent genug und auch in so einer Rolle, ne, dass man da so da auch bestimmte Dinge manchmal freundlicherweise absagen muss. Ja.
Und dann ja die Feier selber, ja, dann irgendwann heißt es ja Team Germany, L'Allemagne, ne? Bienvenue.
Ja, genau, also wir waren ja, ich fand es ja übrigens cooler bei den Paralympics als bei den Olympischen Spielen. Also es war eine tolle Idee gewesen auf den Booten. Zudem kam es natürlich noch das schlechte Wetter bei der Olympischen Eröffnungsfeier. Ja. Bei uns war es halt ein super Wetter. Ich fand es einfach bei uns schon irgendwie cooler, da auf der Champs-Élysées dann loszulaufen und dann auf dem Place de la Concorde. Das hat da so das typische Stadion-Feeling irgendwie auch gebracht. Alle laufen geschlossen, die Runde und der Fahnenträger, Fahnenträgerin vorne weg. Und so stellt man sich eigentlich eine Eröffnungsfeier, finde ich, vor. Und wir hatten ja nur das Glück, dass wir als Deutsche da sehr, sehr weit vorne standen und dann auch da am Anfang schon das größte Team waren. Und ja, war mega krass. Also dann kommt man da, ich habe mich überhaupt nicht damit Vorfeld beschäftigt, wie und wo die Eröffnungsfeier überhaupt sein wird. Also weil ich hatte so schon so viel zu tun. Ich habe es dann einfach auf mich zukommen lassen. Und bis ich dann
erstmal... Wärst du normalerweise mitgegangen?
Also nee, wenn du nicht ehrlich gesagt, wäre ich nicht mitgegangen.
Also ich denke, dein Rennen sollte ja eigentlich am Sonntag sein, ne? Es sollte ja eigentlich schon am Sonntag sein, dein Rennen, ne? Ja. Mhm.
Was ja vom Abstand eigentlich okay ist, aber es war ja auch, also ich hätte es mir wahrscheinlich im Dorf zusammen mit anderen Sportlern angeschaut, die auch da geblieben sind, Public Viewing mäßig. Man muss ja auch ehrlicherweise sagen, man sieht ja bei der Fernsehübertragung teilweise mehr, als was man dann selbst so sieht. Also man steht ja auch eine Weile irgendwo im Hintergrund. Und
genau dafür sind wir da. Nur deshalb
kommen wir da hin. Ja. Und im Dorf, in der großen Gruppe mit Public Viewing, wäre da auch Stimmung aufgekommen. So habe ich es halt auch schon gemacht. Hm. Wahrscheinlich hätte ich es nicht gemacht, auch einfach, weil ich da immer so, ja, versuche da so wenig wie möglich da irgendwie unnötigen Stress zu vermeiden. Aber am Ende war es natürlich schon eine mega, mega coole Sache. Also als es dann soweit war, dass wir einlaufen konnten, dann ist mir erstmal aufgefallen, wie viele Leute da sind. Also auf der Place de la Concorde war ja ähnlich wie ein Stadion dann aufgebaut mit den Tribünen überall. Es waren schon echt reichlich deutsche Fahnen auch überall im Publikum und oben auf der, ich sag mal, Promi-Tribüne, wo die ganzen wichtigen Leute saßen, Macron und unser Bundespräsident, da dachte ich mir so, oh krass, cool. Also jetzt stehen hier schon die ein oder anderen wichtigen Persönlichkeiten für einen auf, weil ja, wir waren als deutsches Team da schon das schon mit Abstand größte Team und da war schon auf jeden Fall mehr Stimmung nochmal. War schon mega krass. Das war irgendwie auch, das Wetter hat gestimmt. Es war ein super mega toller Himmel, wo dann die Sonne unterging. Also das war rundum schon eine richtig, richtig coole Sache. Und da dachte ich mir, oh Mensch, krass. Das sieht sich jetzt schon der eine oder andere im Fernsehen an. Und das ist wahrscheinlich nachhaltiger von der Aufmerksamkeit als manchmal irgendwie ein EM- oder WM-Titel.
Ja, das ja auf jeden Fall. Vor allen Dingen Eröffnungsfeiern haben ja auch ein anderes, ein größeres, ein weniger sportorientiertes Publikum als jetzt die normalen Wettkämpfe. Ja, das ist ja so. Und das ist ja auch cool so. Ne? Und ich bin übrigens auch bei dir. Also ich fand die Eröffnung der Olympischen Spiele wirklich als Gesamtkunstwerk fantastisch, muss ich sagen. Aber das mit den Booten fand ich nur so halb. Ja, ich habe das auch tatsächlich anders verstanden. Ich hatte gedacht, es wären gleiche Boote, wo dann halt verschiedene Nationen drauf sind. Aber diese Unterschiedlichkeit halt auch dieser Boote, von einer mittleren Motorjacht bis zu einem Fährschiff, wie auch immer, Das fand ich schon ein bisschen schräg, weil das auch eine Optik total verändert hat. Ja, weil das natürlich ein Unterschied war, ob du jetzt auf einem großen Boot drauf warst. Klar, das deutsche Team, relativ groß, war ja auch auf so einem großen Boot. Aber manche Nationen hast du ja praktisch gar nicht gesehen, weil die dann irgendwie auf dem Heck von einem mittleren Boot da rumgeschippert sind. Also das fand ich auch optisch nur so eine halbgeile Idee am Ende. Natürlich haben die halt auch, ne, was du gerade beschrieben hast, blauer Himmel, ja, spiegelnde Wölkchen auf der Seine, fantastischer Sonnenuntergang, sieht das anders aus, ja, als im Dauerregen. Aber das ist nun mal, wenn du es draußen machst, nimmst du das halt in Kauf, ist ja klar, ne? Und da war,
ja,
war und, euer Setting natürlich geiler, da hast du total recht, ja.
Das Fahnenträger-Duo ist bei Olympia halt auch irgendwie in dieser Gruppe mit von Leuten da untergegangen. Also wenn die da als Galionsfigur vorne auf dem Boot gestanden hätte, wäre das was anderes gewesen. Aber da mittendrin zu stehen, alle haben irgendwie eine kleine Fahne in der Hand. Ja, man muss da mal so schauen, wo sind sie denn jetzt, die beiden? Also das ist sonst, das Fahnenträger-Duo stelle ich mir da irgendwie vor, die führen halt das Team an und sind vorne an der Spitze.
Ist richtig, ja.
Und das ging so ein bisschen da unter. Und ja, natürlich, dann hatten sie alle ihre Regencapes an, also man hat dann gar nicht so richtig gesehen, was für eine Nation teilweise, wie du schon sagst, und oder Nationen gemischt auf einem Boot. Also ja, war cool gedacht, aber in der Umsetzung dann vielleicht nicht so ganz gelungen, muss ich sagen.
Ja. Wir sind ja auch immer in so einem medialen Vergleichswettkampf, sage ich mal, ja, weil Paralympics genauso darstellen wie Olympische Spiele und so weiter, mehr Aufmerksamkeit als bei den letzten Malen. Du hast einen Vergleich, wenn du jetzt Paris vergleichst mit Rio und Tokio, ich meine, Tokio war ja nochmal speziell logischerweise unter Corona. Was für eine Wertigkeit hat das für dich in der Rangfolge?
Ich kann es immer schlecht beurteilen, weil ich natürlich bei den letzten vier Spielen nie zu Hause war, wie es halt hier medial zu Hause aufbereitet wurde. Das kann ich jetzt schlecht beurteilen. Ich fand aber auch schon die Spiele in London mega krass, zumindest in Großbritannien. Also da wurde damals schon, es wurde halt immer gesagt, es waren die größten Paralympics ever. Ich fand es auch in London mega krass. Also da wurde auch dort kein Unterschied zwischen Team GB Paralympics und Olympics gemacht. Also da waren es auf den größten Werbetafeln, die in der Stadt irgendwo hing, waren halt auch genauso paralympische Athleten drauf. Und klar wurde es jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr zusammengefasst. Also auch während der Olympischen Spiele waren überall die Agitos, also das paralympische Symbol in der Stadt zu sehen. Ich erinnere mich an den Olympischen Triathlon, als man immer die Champs-Élysées hochgeschaut hat auf dem Arc de Triomphe. Und da hingen die Agitos. Also das wäre ein absolutes No-Go bei den letzten Spielen gewesen. Und überall das gleiche Maskottchen, außer dass das paralympische Maskottchen halt eine Beinprothese hat. Aber was auf dem ersten Moment gar nicht so richtig aufgefallen ist. Also klar wurde es schon nochmal seitens des Organisationskomitees in Paris schon nochmal geschlossener gestaltet. Aber von der Wertigkeit muss ich auch sagen, dass in London das ähnlich hoch schon war. In Rio, ja, da gab es ein, zwei, da war das, hing das so ein bisschen hinten dran. Ich glaube auch, das lag so ein bisschen an der Korruptheit des Organisationskomitees, die schon viele Mittel verprasst haben für Olympia oder vieles in die eigene Tasche gewandert ist. Da war ja kurzzeitig das Gespräch, dass die Paralympics nicht stattfinden können, weil sowohl Brasilien als auch das Geld von dem Organisationskomitee da alle war. Aber da war es von den Zuschauern cooler, weil die Ticketpreise bei Olympia in Rio so teuer waren. Und wir hatten am schlechtesten Tag mehr Zuschauer als die an den Wochenenden bei Olympia. Also das, wenn ja, ich da manchmal noch Olympia-Bilder sehe, da war hinter dem Fernsehstudio vom ARD/ZDF, da war es leer auf dem Platz. Und als ich dann in Rio im Fernsehstudio saß, da war es halt im Hintergrund voll. Also das war schon von der Seite her cooler. Und ja, in Tokio kann ich schlecht beurteilen. Also da war es halt durch diese Corona-Spiele alles ein bisschen eng geschnürt. Und irgendwie hat man da nicht so ganz so viel mitbekommen, muss ich ehrlicherweise sagen, auch mit der ganz kurzen Anreise. Und da war es ja wirklich so, wenn man es von der Wettkampfvorbereitung sieht, optimal. Also man hatte keine nennenswerte Ablenkung, man ist hingekommen, hat da fünf, sechs Tage Zeit gehabt, sich anzupassen an die Bedingungen, also an Zeitverschiebung und Klima. Und dann war der Wettkampf und dann war es schon so, dass wir Glück hatten, dass wir nicht direkt den nächsten Morgen wieder zurück mussten, sondern noch einen halben Tag mehr Zeit hatten. Also da ist mir das so ein bisschen entgangen. Aber so muss ich schon sagen, vor Ort in Paris, die Zuschauer, die waren Fans. Klar, die Ferien waren jetzt in Frankreich zu Ende. Ich denke, da wären noch mehr gegangen. auch bei uns im Triathlon, der jetzt von Sonntag auf Montag verschoben wurde, an einem Sonntag wäre halt die Hölle los gewesen. Da wäre halt alles zu spät gewesen. So war es schon voll, muss man auch sagen. Also unter der Woche, also an einem Montag, wo eigentlich Schule und normal Arbeitsleben in Frankreich wieder begonnen hat, war es schon mega voll, wenn das jetzt an dem Sonntag noch stattgefunden hätte. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt irgendwie meinen eigenen Atem gehört hätte oder so. Also.
Ja, ich werde ja auch viel gefragt, waren das nicht die geilsten Spiele und so, und du hast korrekterweise, oder so habe ich das auch wahrgenommen, diesen Vergleich mit London. London war schon auch sehr, sehr geil. Die haben nicht ganz so die Stadt eingebunden, aber die Begeisterung für Sport, die Begeisterung für die Spiele war da natürlich mindestens auch so, ja, weil da waren die Stadien auch vormittags voll. Da waren natürlich auch die Outdoor-Wettbewerbe, Triathlon, Straßenrad, Marathon und so weiter, extrem voll. Und du hast das ja gesagt, die Werbekampagne, die dann für die Paralympics dort stattgefunden hat, die war natürlich ganz stark auch getrieben von den Kollegen von ITV, also dem privaten großen britischen Fernsehanbieter. Du erinnerst dich, die hatten ja diesen Claim Superhumans. Genau. Und das war der Claim für die Paralympics, und damit haben die extrem erfolgreich Werbung gemacht, und das Fernsehprogramm für die Paralympics war auch extrem erfolgreich. Ja, also das sind halt so coole Ansätze, da muss man sich, glaube ich, immer so das Beste raussuchen, und das haben die Franzosen auch sehr gut hingekriegt, dass sie gesagt haben, okay, was war gut in den letzten Austragungen der Olympischen Spiele, und haben das natürlich dann auch ziemlich geil in die Stadt transferiert, ne? Das muss man schon sagen. Natürlich auch, glaube ich, mit dem Rausch, der schon bei den Olympischen Spielen begonnen hatte, war ja die Akzeptanz für das, was da passierte, dass eben wieder den ganzen Montagvormittag die Stadt gesperrt wurde, weil ihr da natürlich eure ganzen Wettkämpfe noch hattet und so. Da gab es ja gar keine Diskussion mehr. Ja, die Diskussion, die gab es halt irgendwann vorher, aber da gab es ja gar keine, sondern wow, cool, da gehen wir hin. Ja,
ja, genau. Also es ist mir schon bei Olympischen Spielen aufgefallen, das war mega, mega gut. Also da gab es wenig Kritik. Also alle waren begeistert oder wurden während der Spiele begeistert, wie cool der Sport ist, und vor allem auch in einer Zeit, wo es ja doch weltweit irgendwo immer ein bisschen unruhig ist. Es war einfach so, wie man sich's vorstellt, so ein gemeinsames, tolles, friedliches Sportfest, wo alle einfach mal abgelenkt werden von den negativen Sachen, wo alle zusammenkommen, natürlich immer der sportliche Wettkampf im Hintergrund, aber trotzdem irgendwie das Friedliche miteinander. Und es wirkte halt auch nicht so gekünstelt, so übergigantische, sondern einfach, ja, wie du schon sagst, in die Stadt aufgenommen. Und trotzdem mega spektakulär. Ich meine, da bietet halt Paris mit diesen ganzen internationalen Sehenswürdigkeiten natürlich auch eine super Kulisse. Aber es ist ein Beispiel, wie Olympische und Paralympische Spiele auch in Zukunft aussehen könnten.
Ja, ja, also das ist jetzt die Messlatte, ne? Also da muss man sich nichts vormachen. Klar, Los Angeles ist halt einfach eine andere Stadt, ja. Aber die werden Mittel und Wege finden, da auch nochmal an bestimmten oder anderen Bereichen Sachen draufzusetzen, ne? Da bin ich also relativ sicher. Weil die Challenge haben die schon verstanden, dass das jetzt ziemlich gut war, ne?
Ja, aber da denke ich auch, das sind halt dann, die Amerikaner sind dann halt so immer, ja, immer größer und höher und weiter. Los Angeles ist, glaube ich, auch da eine mega krasse City und bietet da auch optisch eine krasse Kulisse. Und ich glaube, dass dann Amerika auch keine, ja, die wollen halt immer da irgendwie einen draufsetzen. Also da mache ich mir auch keine Sorgen. Ja. Es wird halt komplett konträr zu dem, was es jetzt in Paris war. Ist aber eh so, Europa und Amerika ist halt eh immer so anders halt, ne?
Ja, ja, aber das ist ja auch ein Reiz der olympischen, ja, Idee, dass eben alle Kontinente da zusammengefasst werden, ne? Ja, dann lass uns nochmal auf Triathlon gucken. Also bei den Olympischen Spielen gab es ja, glaube ich, über nichts mehr Diskussionen weltweit als über Triathlon, also im Vorfeld. Die anderen Sportarten hatten ja immer so ihre Peaks, ja. Aber ihr wart ja wochenlang in der Diskussion, ja. Zehn, Wasser, ja, nein, vielleicht, kann man nicht, geht doch, verschoben, nächster Tag. Dann natürlich auch die sportlichen Erfolge, ja, die ja da von der Staffel, von der Mixstaffel schon mal vorgelegt worden sind, ja. Laura, die ja dann auch bei der Schlussfeier schon die Fahne tragen durfte. Ja, und dann habt ihr ja praktisch so weitergemacht, ne, mit Zähnen und nochmal andere Herangehensweisen, ja. Also auf der einen Seite war das ja alles nervig, aber das war natürlich auch ein krasser Fokus auf Triathlon, ne.
Ja, war natürlich, wie du es schon sagst, auch teilweise wirklich sehr nervig. Also ich habe mir im Vorfeld eigentlich gar nicht immer so drüber Sorgen gemacht, weil es war jedes Mal zu den Spielen irgendwie die Diskussion um die Wasserqualität. Ja, das war in Tokio mit dieser Bucht, die zu warm war und auch vor keinem verseucht war, natürlich, wenn es so warm ist. letztes Jahr zum Testevent wurde ja auch unser Schwimmen schon abgesagt.
Da war aber wegen zu wenig Wasser, ne?
Nee, also da war auch genügend Strömung, das kann ich dir. Da war es halt auch wegen der Wasserqualität.
Zu wenig Wasser.
Nee, also das letztes Jahr war ja auch im August und da bei uns ist ja Paratriathlon und Olympische Triathlon ja oft zusammen, also was die Weltcups angeht und die großen Rennen, das ist ja cool. Donnerstag, Freitag haben die Olympischen Rennen Männer, Frauen stattgefunden und am Wochenende wäre Paratriathlon und die Mixed-Staffel gewesen und da hat man dann festgestellt, das Wasser ist nicht genügend sauber. Okay. Da war ja eher immer so das Thema Strömung, was ja so das Ganze herausfordernd macht. Und wir haben uns dann eigentlich über das ganze Jahr nie so Gedanken gemacht über die Wasserqualität. Was halt für uns immer wichtig war, auch in der Vorbereitung, die Strömung, was halt schon sehr herausfordernd war. Und wir haben aber eigentlich immer gedacht, okay, also klar, die Wasserqualität, die war da letztes Jahr nicht immer optimal, aber ja nicht völlig katastrophal. Und dann sollte ja dieses Überlaufbecken, die Kanalisation sollte ja da saniert werden und fertiggestellt werden. Und da war uns eigentlich klar, das wird nächstes Jahr schon alles funktionieren. Also im letzten Jahr, da haben wir uns, was die Wasserqualität angeht, gar nicht so Gedanken gemacht, bis dann im Frühjahr dann immer wieder Nachrichten kamen, na, sehen zu schlecht, das zu schlecht. Und da kam das immer so ein bisschen auf. Aber als Sportler versuchst du das immer so ein bisschen wegzuschieben von dir, weil man hat so viele Dinge, auf die man sich konzentrieren muss. Und wenn man sich da noch drauf konzentriert, ist halt irgendwie auch mega belastend und am Ende, ich kann auch mit der Strömung das jetzt schlecht irgendwo im Training simulieren. Das Einzige, was ich beeinflussen kann, ist meine Schwimmform mal grundsätzlich auf ein hohes Niveau zu bringen, was natürlich nicht schadet, wenn man dann gegen eine Strömung schwimmen muss. Aber so richtig trainieren ist schwierig. Also wir haben hier in Leipzig super Rahmenbedingungen mit dem Strömungskanal am IAT, wo wir einmal die Woche auch trainiert haben, aber selbst da, das ist was anderes. Da schwimmt man auf der Stelle und
nicht gegen eine Strömung. Ne? Quer und Gegenströmung ist halt ja schon eine andere
Nummer. Also, klar, und das Sehen war ja hauptsächlich so die Gegenströmung, das Riesenproblem. Ja, und dann kam ja unter der Woche jetzt bei Olympia, die Trainingstage waren alle immer möglich. Ich konnte zeitlich nie teilnehmen, weil ich dann immer irgendwelche Termine hatte. Das war halt schon mal so das Weitere. ich habe dann, und dann, als ich dann auch mal schwimmen wollte, war wirklich tatsächlich nach einem Regentag die Wasserqualität zu schlecht, aber da haben wir uns eigentlich alle gedacht, okay, das waren jetzt zwei Trainingstage möglich, was bei Olympia gar nicht war, bei uns beim Paralympics hatten wir zwei Trainingstage. Da haben wir uns dann alle gedacht, okay, die machen es wirklich nur aus Vorsicht, nicht, dass irgendeiner irgendwas hat, was dann im Zusammenhang mit dem Wasser passiert, kommt. Und also da war eher so das Thema Strömung und es war ja zum Glück deutlich weniger Strömung als bei Olympia. Also das hatte ich im Vorfeld immer gesagt, also die Strömung, die zu Olympia war, im August war, wenn das bei uns gewesen wäre, dann hätten die meisten Paraathleten das nicht gegen die Strömung geschafft. Oder zumindest die aus den niedrigeren Startklassen mit höheren Einschränkungen. Also das wäre halt unmöglich gewesen. Also das war schon für gute Schwimmer. Bei Olympia hat man gesehen, sehr herausfordernd. Und das war schon eine Herausforderung, auch da eine gute Linie zu finden. Und das hat es so speziell gemacht, obwohl ich es aber eher immer als zusätzlichen Reiz gesehen habe und gar nicht irgendwie kritisiert habe. Und das ging mir schon so ein bisschen auf den Nerv, dass ich da selbst am Vorabend des Rennens immer noch mal gefragt wurde, ey, könntest du morgen früh vorm Start noch mal was dazu sagen? Also es wurde halt so viel dazu gesagt und ich kann es weder beeinflussen, noch finde ich es cool um die ganzen Diskussionen. Und es wurde von allen Seiten alles gesagt. Wir waren froh, dass wir dann schwimmen konnten an dem Tag. Und ich habe mir immer gedacht, Mann, Leute, guckt euch doch mal lieber die Kulisse an. Was haben wir denn hier wieder für eine Hammer-Kulisse? Und warum sucht man sich da jetzt so diesen einen negativen Punkt? Also die Radsportler haben uns beneidet, weil wir auf der Champs-Élysées gefahren sind. Es war bei den Paralympics nicht so. Mitten in der Stadt, keiner brauchte Tickets kaufen und es waren tausende Zuschauer da. Geile Sehenswürdigkeiten, an denen wir vorbeigelaufen sind. Es war einfach schon Gänsehaut-Feeling, wenn man früh eingecheckt hat auf der Ponte Alexandra. Und dachte mir, zieht euch doch nicht immer an diesen negativen Dingen aus, sondern guckt doch einfach, wo wir hier sind. Allein diese Hubschrauberbilder, so genial. zuschauerfreundlich und auch mit dem Kopfsteinpflaster, das ist ja jetzt nicht wie bei Paris-Roubaix, dass man da mit einem Vorderrad irgendwo zwischen den Steinen verschwindet. Es war halt ein bisschen hubbelig und herausfordernd. Klar wäre es was anderes gewesen, wenn es geregnet hätte, aber hatten wir ja nicht. Wir hatten ja super Wetter. Und von daher war es einfach so eine würdige Strecke für die Paralympics und so genial. Und deswegen habe ich versucht, immer den Leuten zu sagen, guck doch mal lieber das, was gerade geil ist. Und so war es ja auch.
Wobei man ja auch für euch zu Hause nochmal in Erinnerung rufen muss, es ist nicht so ungewöhnlich, dass in Strömungsgewässern geschwommen wird. Ne? Also das findet man ja auch bei uns. Ich habe ja Sonntag hier beim Köln-Triathlon mitgemacht. Natürlich sind wir da im Rhein geschwommen. Ja? Wir als Sprinter sind jetzt nur mit der Strömung geschwommen. Ich hatte übrigens einmal eine geile Schwimmzeit. Einmal in meinem Leben hatte ich mal eine geile Schwimmzeit. Ich
Ja, das war ja auch
51,
im
51
Vorfeld.
Sekunden Schnitt auf 100 Meter. Yeah.
Ja, genau, das hat man ja im Vorfeld auch als zweite Möglichkeit schon geplant gehabt. Also wenn es zu stark von der Strömung gewesen wäre, dann hätte man halt für uns bei den Paralympics einen Kurs gesteckt, der nur stromabwärts geht und den dann halt schon verlängert, dass man so ungefähr auf die Zeiten
Genau.
rauskommt, die man sonst so schwimmt. Aber selbst da hätten die schlechteren Schwimmer auch profitiert. Aber das wäre immer noch besser gewesen als ein Duathlon. Ja.
Ja, das ist ja, also das ist ja eine wirkliche Katastrophe für so einen Sport, wenn du dann als Duathlon da durch die Gegend kommst, ne? Übrigens hat niemand am Wochenende über die Wasserqualität im Rhein diskutiert. Die ist wahrscheinlich auch gar nicht
Ja.
gemessen worden, ja. War die jetzt
Genau.
besser als die Seine, wage ich noch mal ganz kurz zu bezweifeln, wenn ich mir das ein oder andere Werk stromabwärts anschaue, ja.
Ja,
Also
ist
von
genau,
daher,
das habe ich auch immer gesagt. So oft schwimmen wir in Gewässern. Natürlich wird überall, wo
oder?
Triathlon stattfindet, eine Wasserqualitätscheck vorgenommen. Aber wird der jeden Tag zweimal genommen, wochenlang vorher? Also
Nein.
da wird halt mal in der Woche vorher geschaut oder bei bestimmten Gewässern, die grundsätzlich sauber sind, da wird halt in regelmäßigen Abständen mal gemessen. Man muss fairerweise sagen, World Triathlon ist da sehr, sehr gläsern und ist da auch sehr konsequent. Also wir hatten auch schon Rennen, wo die Stadt, zum Beispiel in Madrid letztes Jahr Europameisterschaft, die Stadt, die da viel, viel Geld investiert hat, dass dann die Triathlon-Europameisterschaft stattfindet, die hat mehr oder weniger European Triathlon war es halt, die Pistole auf die Brust gesetzt gehabt, wenn hier am Wochenende kein Triathlon stattfindet, findet hier nie wieder Triathlon statt. Weil natürlich auch Fernsehbilder und Zuschauer dranhingen. Und, aber da war European Triathlon sehr knallhart. So, nein, die Wasserqualität ist zu schlecht und hier wird keiner der Sportler ins Wasser gehen. Und ja, also da wurde das schon das extremst hochgekocht und man musste, glaube ich, auch genau hinschauen, weil wenn es irgendeinen von den Hunderten erwischt hätte, hätte man das darauf zurückgeführt. Vielleicht hätte der auch derjenige was anders gehabt. Aber naja, wurde sehr hochgekocht, hat ziemlich genervt. Am Ende war es doch insgesamt viel cooler als dieses eine Negative.
Ja, absolut. Wie gesagt, in ein paar Jahren wird sich da kaum einer dran erinnern. Und es wird halt so sein, dass alle denken, da war doch geiler Triathlon, ne? Wie ging das nochmal? Und es war schon wieder ohne Schießen, ne? Das ist nicht der Sport mit dem Schießen. Auf der anderen Seite habe ich dann halt auch logischerweise ja eure Rennen da am Montag geguckt, weil das ist ja mein Vorteil. Ich muss ja nicht um morgens um 9 im Büro sitzen, sondern kann mir das dann anschauen. Ich war nicht zufrieden mit der Weltregie, weil die hatten, glaube ich, ein Problem, dann diese vielen Rennen, die dann halt alle am Vormittag waren, so aufzulösen. Ja, man hat ja zum Beispiel dich auf dem Rad praktisch nicht gesehen. Das war halt echt schade, weil das halt einfach dann zu dicht war, ne? Von den unterschiedlichen Klassen, die in relativ engen Abständen aufeinander gefolgt sind. Aber natürlich habe ich das ja auch über den Ticker verfolgt und so. Nochmal für euch zu Hause. Martin ist okay geschwommen. Ist sehr gut Rad gefahren, war dann inzwischen, ja, er schüttelt mit dem Kopf, kannst du gleich was zu sagen, ne, also aus meiner Beobachtung, hast dann kurzfristig die Führung übernommen und bist dann mit einer Spitzengruppe gemeinsam zum Laufen gegangen und bist am Ende Dritter geworden. So, wenn man zweimal Gold gewonnen hat, ja, dann denkt man, ah, oh, ja, weiß nicht. Und ich habe auch, bis du auf dem blauen Teppich warst, gedacht, wie ist das jetzt, ne? Und ich war total glücklich, als du jubelnd über die Ziellinie gelaufen bist, weil ich dann sicher war, oh, das war doch cool für ihn. Wie war es für dich?
Ja, na, genau, klar. Also natürlich, wenn man da zweifacher Goldmedaillengewinner ist und letztes Jahr bin ich Weltmeister geworden, natürlich hat man dann auch andere Ziele. Und wenn man Gold schon mal gewonnen hat, dann will man natürlich auch Gold haben. Das ist schon nochmal eine andere Nummer wie eine andere Medaillenfarbe. Aber ich habe halt im Vorfeld auch gesagt, Leute, da muss halt echt auch alles zusammenkommen. Also es wurde immer nur von Gold gesprochen und es wurde schon immer, jetzt auch hier in Leipzig ist. Es wurde schon nach Tokio nur von dem Triple gesprochen. Macht er jetzt das Triple? Ich sage, hey Leute, das ist halt ja nicht so, dass ich mir das einfach nur so wünsche und mit dem Fingerschnippe und dann ist es da. Da muss halt auch alles zusammenkommen. Die anderen Jungs, die trainieren halt auch alle, sind auch talentiert und eine Medaille wäre mega gut und von Platz 1 bis 5 ist alles drin und selbst unter normalen Wettkampfbedingungen und so war es ja dann auch. Ja, dumm war halt auch, 2 Tage vor dem Rennen merkte ich schon am Abend so, puh, irgendwie fühle mich echt nicht gut. Also ich war abgeschlagen, Kopf, Gliederschmerzen so leicht und so, ja, so ein leichtes Naselaufen und ein bisschen Halsschmerzen, okay. Hier kommt jetzt irgendwie leider ein kleiner Infekt und natürlich haben wir da gute medizinische Versorgung auch im deutschen Team gehabt und abchecken lassen und alles, was man irgendwie so an ja unterstützenden kleinen Medikamenten nehmen darf und kann. Und klar, es ist ein Infekt, den muss man halt eigentlich auskurieren, da braucht es eigentlich Zeit, das kann man auch nicht mit irgendwelchen Medikamenten von heute auf morgen wegblasen. Ja, man hat es ja ganz gut in den Griff gekriegt, dass es jetzt nicht noch weiter mehr schlimmer geworden ist. Durch die Verschiebung um einen Tag hatte ich da auch noch einen Tag gewonnen. Es könnte natürlich sein können, es wird dann noch schlimmer. Also wie es ja dann meistens, es geht los und wird dann erst so 1-2 Tage später richtig schlimm. So, aber so war es zum Glück nicht. Ich habe dann auch den Tag vorm Rennen halt gar nicht mehr trainiert. Also eigentlich total blöd. Und war echt froh, als wir dann am Montag, als ich aufgestanden bin, ich sage, okay, gut, damit kann man arbeiten. Ist jetzt nicht irgendwie ideal. War halt schon ein bisschen angeschlagen. Und nicht so bei 100% meiner Kräfte. Und ja, auch durch das zusätzliche Fahnenträger-Ding war natürlich noch mehr der Fokus wieder auf mir. Alle haben immer nur von dem Triple gesprochen. Und boah, deswegen war ich auch mega, mega happy, als es dann mit einer Medaille ausgegangen ist. Weil das, was ich im Vorfeld schon mal gesagt habe, es ist halt immer super schön, wenn Familie da ist und es geht alles irgendwie auf. Mit einer Medaille ist das alles toll. Wenn da jetzt ein 4. oder 5. Platz rausgekommen wäre, wäre halt irgendwie alles nicht so cool gewesen. Und ja, ich war halt, habe mir natürlich sportlich schon ein bisschen mehr vorgenommen. Das ganze Jahr war so ein bisschen holprig. Wann läuft's mal perfekt? So, es ist immer so, als Sportler wünscht man sich oft, es hätte noch besser laufen können und dann kommen ja dann auch manchmal Zweifel auf. Aber in den 1-2 Wochen dann direkt vor Paris lief's halt echt brutal gut. Also es war richtig happy, das flog da so wirklich so alles, das hat richtig Spaß gemacht und da kam auch so ein bisschen das Selbstvertrauen wieder, so ich sage, okay, also in Paris, da geht richtig was, also da müssen die anderen sich schon richtig strecken, dass sie da gegen mich gewinnen und ich wusste ja auch, dass die Strecke mir grundsätzlich liegt, aber ja, an dem Tag war es dann halt nicht so, ich bin ungewohnt schlecht aus dem Wasser gekommen, also mir fehlte da von Anfang an völlig die Kraft und ich konnte schon stromabwärts kaum mit den anderen mitschwimmen und normalerweise bin ich ja schon jemand, der da vorne mitschwimmt. Es gibt immer den einen oder anderen, der ein bisschen schneller ist, aber ich bin zumindest da immer in der Spitzengruppe mit dabei und kann halt auch ein Rennen beim Schwimmen schon mitbestimmen oder kann halt einfach mit dem Besten irgendwo zumindest hinterher schwimmen und bin halt immer in Schlagdistanz und jetzt konnte ich eigentlich nur aufgrund dessen, dass ich eine super Linie geschwommen bin und dass ich da echt die Strömung da ganz gut gelesen habe vorher, dass ich da gerade noch so ein bisschen den Anschluss an die Jungs halten konnte, aber trotzdem war schon mal so ein bisschen der erste Zug abgefahren und dann habe ich alles, was ich an dem Tag irgendwie so leisten konnte, da in die Waagschale geworfen, bin schon auch viel auf Risikorad gefahren, weil der Kurs war ja technisch schon auch anspruchsvoll und konnte mich dann, wie du schon gesagt hast, ja dann an die Spitze fahren. Aber das hat mir halt schon unglaublich viel Kraft gekostet und dann sind wir relativ geschlossen auf die Laufstrecke gegangen und dann war von Anfang an schon so irgendwie klar, okay, das ist heute nur reiner Kampf und die ersten 2 haben sich da auch schon ein bisschen belagert und mal schon mal gecheckt, wer so die schnelleren Beine hat und immer mal wieder angezogen und da konnte ich halt auch noch schauen, dass ich da irgendwie so hinterher laufe und konnte halt auch nur in meiner Pace da bleiben und überhaupt nicht irgendwie reagieren und zum Glück war es hinten dann ein bisschen komfortabel, muss man schon sagen. Also da hinten war ein bisschen Luft und auf dem Laufkurs konnte man sich ja immer wieder sehen. Und ja, aber war alles andere als entspannt irgendwie. Und, ja, und ich war wirklich happy, als ich dann die Medaille ja schon mehr oder weniger retten konnte. Und das hat mir wirklich extrem viel bedeutet. Der Druck war halt schon von allen Seiten hoch. Den habe ich mir selbst so gemacht, den Druck. Und von anderen, die es halt auch irgendwie viele erwartet haben, dass ich da Gold hole. Deswegen war ich super erleichtert, überhaupt mit einer Medaille nach Hause zu kommen. Und ja, mir ist vielleicht so auch im Vorfeld so ein bisschen dieses Jahr die Lockerheit abhanden gekommen, die ich so in den letzten Jahren hatte. In Tokio war auch so, alles kann, nichts muss. Ich will, aber ich brauche nicht diese Goldmedaille. Und jetzt irgendwie, ja, auch ich habe mir wieder nur dieses Ziel Gold, Gold, Gold in den Kopf gesetzt und gar nicht so so im Vorfeld schon irgendwie so, Mensch, wie geil wäre es überhaupt, eine Medaille zu gewinnen, das dritte Mal hintereinander. Und da war ich auch im Kopf ziemlich fest und hatte da die ein oder andere schlaflose Nacht auch in der Woche, bevor es nach Paris ging. Und das hat natürlich schon irgendwie so ein bisschen auch Kraft gekostet. Ja, und trotzdem war es emotional, glaube ich, das Krasseste, was ich so in diesen Tagen auf und ab erlebt habe. Also ich habe selten war so nah am Wasser gebaut wie an den Tagen. Also der eine oder andere hat es ja mitbekommen, dass mein Trainer gar keine Abstände auf die Tafeln geschrieben hat.
Ich wollte nochmal drauf zurückkommen, weil es gibt ja, es gibt gute Trainer und es gibt sehr gute Trainer und es gibt Trainer, die verstehen eine psychologische Ebene und haben nochmal einen Kniff mehr. Und das ist,
ja, und das,
das ist outstanding, genau. Würde ich sagen, ja, in der Hinsicht. Outstanding, ja.
Ja, also Tom, mein Trainer, unser Bundestrainer, der ist natürlich da auch schon wirklich Trainer von der Pike auf. Also der ist ein richtiger Trainer. Der ist jetzt vielleicht nicht so ein Quatscher oder wie manche, die sich da auf irgendwelche super tollen trainingswissenschaftlichen Dingen ausruhen und da sonst was für Dinge von sich halten. Der ist einfach richtiger Trainer und hat auch ein Auge für bestimmte Dinge und vor allem zum Wettkampf hin hat er dann, er ist auch mega angespannt natürlich und er hat halt schon gesehen, es ist halt völliger Quatsch, mir irgendwelche Abstände zu nennen. Das war halt alles beisammen. Ich konnte natürlich sehen, wo die anderen sind ungefähr. Und der hat auch, glaube ich, gesehen, dass ich wirklich absolut am Limit bin und dass da auch gar nichts mehr gegangen wäre, also irgendwie. Und ich glaube, dann hat er einfach, genau, statt Abstände auf die Tafel zu schreiben, einfach den Namen meiner Freundin und meines Sohns draufgeschrieben. Für die ist ja auch so ein bisschen mitgemacht habe. Und ich dachte mir, okay, für die haben auch viel zurückstecken müssen. Jetzt, ja, reiß dich nochmal zusammen und jetzt kämpf dich hier nochmal die letzten 2-3 Kilometer beim Laufen durch. Und das hat schon nochmal ein bisschen beflügelt, weil sonst kann man in so einer Situation, wenn der Wettkampf doch echt nicht so super läuft, schnell auch mal den Glauben an sich verlieren und da sich vielleicht so ein bisschen gehen lassen. Und so wusste ich, okay, ich muss mich jetzt hier zusammenreißen, damit hier noch was Schönes bei rumkommt. Und ja, im Ende war ich wirklich so glücklich mit dieser Medaille und ist ja auch eine riesen Last von mir gefallen irgendwie. Es hängt ja doch auch immer so ein bisschen was dran. 4. Platz ist halt dann echt im Vergleich zu einem dritten Platz mit Medaille halt schon nochmal richtig schlecht dann irgendwie, wenn man im Sport ist.
Ja. Ich finde, das sollten wir anders bewerten in der Gesamtbewertung der Öffentlichkeit, auch in der journalistischen Bewertung, ja, weil 4. oder
5.
ist ja natürlich nicht schlecht, das ist ja Quatsch, ja. Aber klar, es geht natürlich bei den Paralympics, bei Olympischen Spielen schon eben um Medaillen. Das ist so klar, wenn man so zum Favoritenkreis gehört, hättest du das für dich so eingeordnet, was glaube ich auch in Ordnung ist, ja, weil auf der anderen Seite denke ich auch, was sollst du dir sonst vornehmen, ja, weil wenn du sagst, ja, ich möchte vorne mit dabei sein, glaubt dir eh keiner, ja, warum sollst du dir nicht sagen, ja, ich will das dritte Gold gewinnen, aber es ist keine Selbstverständlichkeit, ne, weil das, ja, genau. Das ist ja dein Anspruch, das ist ja auch deine Motivation, jeden Tag ins Training zu gehen, ja, weil du weißt, dass das passen kann. Du weißt aber auch, dass du auch Vierter werden kannst. Ja, das geht ganz schnell. Ja, ich möchte nochmal, das erste Mal, als du dann die Namen von deinen Lieben da auf der Tafel gesehen hast, ja, hast du dann eher lachen können und müssen oder war das dann so eine Ergriffenheit? Kannst du dich noch dran erinnern?
Ja, eigentlich ehrlich gesagt so ein bisschen lachen, ja, weil es so ein typischer Tom war. Okay. und dann habe ich mir auch noch gedacht, bei der ersten Runde...
Jetzt hört ihr gerade den 11 Uhr Signalton. Ja, jetzt ist hier bei uns Signalprobe für die diversen Sirenen. Und natürlich, das war mein Handy, ja, das hier kurz reagiert hat. Aha. Das ist Punkt 11 Uhr, ja. Ja, sorry, dass ich dich unterbrochen habe.
Ja. Also in der ersten Runde war es nur Laura und dachte ich mir, okay, aber Emil. Und in der zweiten Runde hat er dann Emil draufgeschrieben. Also und Laura und Emil. Also ja, das war schon, hat es mir auch ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und ich wusste dann auch ehrlich gesagt nicht so richtig, wer hinter mir Vierter aktuell ist. Also ich hatte da eigentlich die ganze Zeit einen anderen auf dem Schirm.
Also Laura und Emil waren es nicht.
Nee, und deswegen habe ich mir immer nur gedacht, das wirkt immer an so einer Wendepunktstrecke irgendwie. Man läuft am Wendepunkt vorbei, läuft sich wieder entgegen. Das sind manchmal 200, 300 Meter und das muss man halt auch erstmal zulaufen. Das wirkt in dem Moment immer so, okay, der ist sofort hinter mir. Und ich dachte mir, ich muss es jetzt nur noch ins Ziel rennen. Aber manchmal kann halt auch so ein Kilometer, wenn man dann schon fast eine Stunde Wettkampfzeit hinter sich hat, halt auch echt richtig lang wirken. Es wurde ja dann auch schon echt warm an dem Tag. Und ich muss mich auch ehrlicherweise, ich habe mich verzählt beim Laufen. Ich war ja zum Glück...
Moment mal, hattest du das nicht schon mal mit Verzählen in Paris? Ich habe da nur eine Erinnerung. Das lag, glaube ich,
einfach... Genau, letztes Jahr war es halt, weil ich so übermotiviert war. Und diesmal habe ich einfach die Hoffnung gehabt, dass die vorne, die zwei Jungs, die waren ja noch in Sichtweite. Also die waren ja nicht so weit weg. Ja. Aber ich konnte halt auch die Lücke einfach nicht schließen. Also zumal die ja auch so ein bisschen untereinander so ein bisschen taktiert haben und ja schon noch einen kleinen Puffer hatten und ich da schon am Anschlag hinterher gewackelt bin. Und... ich dachte mir, okay, nur noch die Gerade, da oben ist schon das Ziel, Pont de Alexandre, nur noch da hoch, hat mir schon gar kein Wasser mehr gegriffen, mit dem ich habe nichts getrunken, ich habe mich da einfach damit immer gekühlt. Dachte, okay, die 300 Meter, die schaffst du jetzt schon. Und dann biegen die da plötzlich nochmal ab und dachte, hä? Nee. Aber da ja auch einige dort an dieser Stelle standen, die auch mir eher so signalisiert haben, komm, nicht aufgeben, weil das hätten die jetzt nicht gemacht, wenn es nur noch um die Ecke rumgegangen wäre zum Ziel.
Ja, ist richtig, ja.
Das kann doch nicht wahr sein. Aber war vielleicht gut.
Nochmal weil ganz kurz für euch so zu Hause. Letztes Jahr ist Martin in die sechste Runde eingebogen beim Radfahren, die es aber nicht gab. Es gab nur fünf.
Ja, genau, aber da muss ich auch schon sagen, also da hatte ich es auf dem Schirm. Man muss halt sagen, der Kurs, der ist schon, der verlangt einem auch viel mental ab. Das ist so ein bisschen wie Autorennsport, wo man auf der letzten Rille da von der Konzentration ist und jede Kurve hochkonzentriert fahren muss. Plus, dass halt noch dazu kommt, dass man natürlich auf dem Fahrrad auch schon konditionell am Anschlag ist und da schon auch die Konzentration ein bisschen drunter leiden kann. Und dann ist das Führungsmotorrad letztes Jahr weg gewesen plötzlich in diesem ganzen Zickzack. Und ich habe halt kurz überlegt, okay, warte mal, bin ich jetzt in der fünften Runde oder war das jetzt die fünfte Runde? Oh, ich war mir echt unsicher und eigentlich auch eher sicher, ich muss in die Wechselzone, aber wenn ich zu früh abgebogen wäre, dann wäre ich halt disqualifiziert gewesen. Und habe dann auch immer noch gehofft, falls ich doch jetzt schon habe, dass mich vielleicht einer zurückpfeift, aber so war es nicht. Aber ja gut, diesmal war es, glaube ich, einfach wirklich dem geschuldet, dass ich auch echt richtig, richtig fertig war. Also zum einen habe ich halt alles gegeben und klar, mit einem Effekt im Körper, was man ja eigentlich nie machen sollte, würde ich jetzt mal so vorne wegnehmen. Ich würde niemals Ausdauersport machen, wenn ich einen Effekt im Körper hätte. Also da bin ich auch, ich weiß, dass es mittel- und langfristig total schlecht für den Körper ist, bis hin ja zu schlimmsten Spätfolgen. Aber auch kurzfristig, es macht einen eher, also lieber den Mut haben, vielleicht mal 2-3 Tage den Anker zu werfen, sich auszukurieren, als da irgendwie so eine Woche so mit so einem kleinen Infekt im Körper sich da so im Training hinschleppen, dann fällt man eigentlich viel mehr in ein Loch. Also das muss man vorne wegnehmen, sollte jetzt nicht als Beispiel sein, aber ich glaube, wenn man dieses eine Rennen, dieses paralympische Rennen, vielleicht mein letztes paralympisches Rennen, mir ging es ja jetzt nicht Hundeelend, aber mir ging es halt schon echt nicht gut, wenn man da noch einen Wettkampf drauflegt. Also ich war wirklich echt am Limit. Also das hat mir auch so 3-4 Tage danach, das hat mir schon echt viel, viel gekostet. Also ich war richtig, richtig fertig. Es war dazu ja noch zusätzlich warm. Also ich war echt am Limit. Also ich hätte gerne die Abkürzung schon eine Runde eher noch ins Ziel genommen. Also von daher, auch wenn es nur ein Sprint-Triathlon ist, ist es halt
trotzdem. Ja, ist ja egal, aber die Intensität Wettkampf ist ja höher. Ne? Die ist ja nochmal höher jetzt als bei längeren Distanzen, logischerweise. Ja.
Genau, also da war es schon echt auch irgendwie im Kopf sehr matschig und deswegen war schon in der Summe echt ein harter Wettkampf.
Gut, dann, aber letztlich war es ja dann schon auch ein Happy End. Du warst ja nicht alleine mit Medaillen an dem Tag. Es kamen ja noch ein paar Medaillen dazu von den Triathletinnen und Triathleten. Insgesamt natürlich auch als Sport eine geile Bilanz, hohe Aufmerksamkeit. Wie ging es danach weiter?
Ja, genau. Also von Max das Rennen. Max war der Erste an dem Tag. Das habe ich noch so mitbekommen. Und weil ich da schon im Athletenbereich noch so auf dem Fernseher schauen konnte, weil ich noch lange nicht in meine Wechselzone einchecken konnte, das war natürlich super beflügelnd. Und du wusstest, okay, jetzt musst du ja nachziehen. Und bei den Mädels habe ich halt gar nichts mitbekommen vom Rennen. Also das lief halt während meinem Rennen und ich hatte überhaupt
Das
keine
war, wie
Ahnung,
gesagt, auch
was da so
echt
rausgekommen
nicht
ist.
einfach dazu nachzuvollziehen, weil es halt
Ja,
wirklich viel auf einmal war.
ja.
Zu viel
Als
auf
ich es
einmal,
dann so
eigentlich.
langsam realisiert habe, dass da die Mädels Anja und Maria auch die Bronzemedaille gewonnen haben, was ja auch so ein bisschen das Ziel von denen war, war natürlich mega, mega cool. Also so als Team all das zu erfüllen. Also ich glaube, so drei Medaillen war so die Wunschvorstellung. Egal welche Farbe. Klar, wurden auch von bestimmten oberen Positionen vielleicht das eine oder andere Gold noch verlangt. Also die eine Goldmedaille und zwei weitere Medaillen. Aber ja, also es war mega, mega cool. Ich glaube auch für Tom, unseren Bundestrainer, halt einfach eine super Sache. Also hat halt gezeigt, die letzten Jahre Arbeit, es hat sich halt gelohnt. Für mich war es halt auch so, dass ich mir nach Türkei gewünscht habe, dass wir jetzt in Paris endlich mal ein großes Team sind. Das waren wir jetzt. Und wenn dann noch ein, zwei andere Medaillen rauskommen, ist halt schon mal nochmal viel cooler. Also ja, für die, die es jetzt nicht so wissen, man, klar, man hat jetzt medial sonst nie so viel Aufmerksamkeit. Da gibt es im Zielbereich die Mixed Zone, wo halt alle möglichen Medienvertreter dastehen. Natürlich die bekannten ARD, ZDF und ja. Dann auch Radiointerview und dann auch internationale Medien, die einen vielleicht auch mal dazu sich holen und was zu sehr, ja, Konkurrenz sagen sollen. Also da ist natürlich schon immer viel auch dann Offizielles zu erledigen. Und die Freunde und Familie, die ja eigentlich auch wegen einem an die Strecke gekommen sind, die müssen halt immer erstmal nochmal warten und anstehen. Ist natürlich auch eine gewisse Sicherheitsvorkehrung da gewesen. Die kam jetzt nicht überall immer gleich hin irgendwo. Also das war auch echt schwierig da. Nicht wie bei so einem Wald- und Wiesentriathlon, wo man dann mal einen Zaun der Wechselzone geht und da irgendwie seine Familie in den Arm nehmen kann. Das war halt da nicht so einfach und die mussten auch ziemlich lange auf mich warten. Ich war natürlich beschäftigt, aber die standen nur eine ganze Weile da und waren eigentlich auch nach dem Tag auch ziemlich durch und wollten mich jetzt endlich mal begrüßen. Ja, aber war am Ende dann eine coole Nummer. Also es hat natürlich dann ewig gedauert, bis wir dann irgendwann unsere Sachen dann fertig hatten und wieder zurück ins Dorf konnten. Und dann ging eigentlich so ein bisschen der weitere Begrüßungs- und Medienmarathon weiter. Also mit tollen Empfang im Deutschen Haus, wo jeden Tag dann so ein Medalwalk für alle Medaillengewinner stattgefunden hat, was natürlich auch nicht einfach so, wir gehen jetzt da rein, sondern auch mit Protokoll ablief und mit Warten wieder. Und eigentlich hatten wir alle Hunger und wollten jetzt irgendwann dann mal was essen. Und dann hast du da auch wieder so deinen Plan mit natürlich Interviews und toll. Und alle haben geklatscht. Und dann ging es direkt wieder weiter ins Fernsehstudio zum ARD. Und dann wieder ins Deutsche Haus. Also der Tag, der war dann schon sehr, sehr lang. Also ich hatte noch das Glück, dass ich derjenige war, der an dem Tag am spätesten aufstehen konnte. Also ich musste erst um 6 aufstehen, aber es gab auch einen Athleten, der halt um 4 aufstehen musste, weil er halt an der ersten Startwelle dran war. Und das war dann schon echt ein mega langer Tag. Und zum Glück hat mir meine Teamkollegin, die Nele, die ja dann nach meinem Rennen, die eigentlich die ganze Zeit da irgendwo bei mir stand, bis zur Siegerehrung, die hat mir dann immer irgendwelche süßen Getränke gebracht und mal Traubenzucker, weil ich war auch echt, mir war echt richtig schlecht auch. Also ich war richtig
Ja,
fertig vom
klar.
Kreislauf. Da hat man natürlich schon gemerkt, dass das mir viel abverlangt hat und mir ging es auch bei der Siegerehrung nicht so gut. Also ich war schon kreislaufmäßig
Okay.
am ziemlich kaputt und ich hatte das schon mal zu meiner Anfangs meiner internationalen Zeit bei einer Europameisterschaft, als ich Europameister geworden bin. Ich glaube 2013 war das, waren wir in Alanya und es war super, super heiß und ich hatte da einen kleinen Kreislaufzusammenbruch bei der Siegerehrung und ich hatte das ja immer noch im Hinterkopf und dachte, okay, ich muss hier irgendwas Süßes irgendwo kriegen. Es war ultra heiß dann und ja, es war
Das kann man
dann
sich
wollte
immer
ich
gar nicht so
natürlich.
vorstellen. Ne? Man denkt ja, ach, da ist irgendwie alles parat. Ja? Also jeder, der ja schon mal einen Triathlon gemacht hat, der weiß ja, gibt es so einen Afterziel-Bereich, da gibt es halt Kleinigkeiten, also ne, ausreichend Kleinigkeiten zu essen, irgendwie ein bisschen Brot, hier, da ein paar Obststücke und, und. Das gibt es bei solchen Veranstaltungen nicht.
Ja, schon, aber nicht so wirklich viel. Und
Ja.
dann irgendwann, das ist natürlich auch immer verbunden mit auch ziemlich genauen Fernsehminutenzeiten, dass man dann halt
Ja, klar.
schon irgendwo im Wartebereich dann irgendwo wartet und der Wartebereich war diesmal halt draußen auf der Brücke unter Sonnenschirm. Also, und ja, was man alles bis dahin nicht sich gekrallt hat, in die Hand genommen hat, das hatte man dann auch nicht mehr. Man konnte dann auch nicht mehr zurück irgendwie in die Athletes Area, um sich da was zu holen. Nein, ist halt natürlich dann irgendwie immer mega, mega cool. Die Siegerehrung da auf der Pont d'Alexandre im Hintergrund halt Eiffelturm das war schon cool. Leider, weil der Tag ja auch schon mega, mega lang war, wurden dann die Tribüne, die wurde dann auch langsam leer. Das muss man schon, das war ein bisschen schade. Das wäre an einem Sonntag anders gewesen, aber ja, insgesamt glaube ich, war das dann auch, wir waren echt alle durch. Das war uns dann irgendwie auch egal. Also wir wollten dann endlich nur die Medaillen haben und ja, natürlich, wenn so ein Team so einen großen Erfolg feiert, das macht es natürlich irgendwie noch cooler. Also man zusammen feiern kann und es war natürlich bei allen irgendwie auch ziemlich viel Druck da und wenn das dann alles so aufgeht und die Spannung dann abfällt, das ist dann endlich irgendwie schön. Also so ein großes Team für uns war halt im Triathlon dann bei so einem ganz großen Event halt auch relativ neu. Also klar, bei Weltmeisterschaften ist das immer noch ein bisschen was anderes, aber jetzt so zu den Spielen, da war auch schon eine gewisse Spannung auch irgendwo im Team da und da alle Charaktere, wir verstehen uns alle gut, das muss man halt festhalten vorher, aber es sind halt doch verschiedenste Charaktere, die zusammenkommen. Alle haben so ihren Plan und als das dann alles auch aufging und dann auch hinter einem lag, das war dann schon irgendwie schön, dass da so ein bisschen die Spannung abgefallen ist und so Erleichterung auch, ja.
Ja, das ist ja dann auch ein Teil, der Olympia so besonders macht, logischerweise, ja, insgesamt. Aber im Prinzip habt ihr euch ja mit dem Tag schon auf die Langdistanz vorbereitet, ne? Weil da treibst du dann noch Sport so lang, ja.
Ja, schon. Also so einen Tag, so einen langen Tag hatte ich lange nicht mehr. Dann irgendwie, eigentlich war ich 24 Stunden wach, wenn man dann die Feier noch nach dem
Klar.
Deutschen Haus weiter sieht. Also eigentlich krasse Höchstleistung, die ich da neben dem Wettkampf noch so mit abgeliefert habe.
Absolut. Sag mal, und jetzt, Saison geht noch weiter, geht nicht mehr weiter. Ich habe gesehen, du bist übernächste Woche, ne? Club der Besten wieder, ja. Also, das ist ja Standardbuchung schon.
Ja, ich habe da ja in den letzten Jahren nie so oft teilnehmen können, weil normalerweise findet halt unser Wettkampf-Highlight meistens so am Ende September, Anfang Oktober statt, also
Ja.
die WM. Es war jetzt eigentlich auch geplant, also die Triathlon-EM und Triathlon-WM findet auch jedes Jahr bei uns statt, dass ich jetzt auch noch bei der EM starte, ja, die wäre jetzt in 1,5 Wochen, auch in Frankreich in Vichy oder wie man das auch ausspricht,
Ja, Vichy
und
ist
dann
richtig,
wäre
ja.
noch
Das ist
das.
übrigens auch sehr schön da, ne?
Es soll sehr schön sein, da ist ja auch ein olympisches Trainingszentrum.
Genau, ja.
Und genau, und dann wäre noch Ende Oktober die Weltmeisterschaft in der Nähe von Malaga. Wie gesagt, olympisch, paralympisch finden immer parallel statt. Also das wäre für die olympischen Athleten das Grand Final und bei uns Paratriathleten ein Einzelrennen. Es war zumindest die EM für mich auch geplant, aber ich habe es jetzt nach dem Verlauf, wie es jetzt so lief, auch während den Spielen für mich beschlossen, dass die Luft irgendwo raus ist. Also zum einen brauchte ich jetzt auch mal gesund, also ja, um mich zu regenerieren von meinem Infekt da irgendwie auch, hätte ich jetzt weiter trainieren müssen und ich habe beschlossen, okay, das war's jetzt dieses Jahr und ich mache keine weiteren Rennen jetzt mehr. Also EM das erste Mal seit 2012, dass ich nicht bei einer EM starte und wer es so ein bisschen verfolgt hat, ich habe alle meine EM-Starts jedes Jahr, außer dem Corona-Jahr, wo es keine EM gab, alle EMs gewinnen können. Also es wird erstmalig in meiner Startklasse seit 12 Jahren einen neuen Europameister geben. Aber ja, ich musste jetzt auch mal so ein bisschen da, ja, die Luft war raus. Man muss es ja auch wirklich wollen. Und irgendwie hätte ich auch nur verlieren können. Also da als bester Europäer wieder hinzureisen und auch mit der Vorhistorie. Und ich merke halt auch, dass ich körperlich gerade so, dass da echt die Luft raus ist und ich da einen Break brauche. Weil es soll ja irgendwie nächstes Jahr auch weitergehen. Und ich glaube, da war jetzt der perfekte Zeitpunkt, da das abzusagen. Und ja, Champion des Jahres ist irgendwie auch eine coole Möglichkeit. Klar, für sowas lässt man sonst eigentlich keine Meisterschaft aus, aber nach den ganzen Jahren, ich habe nie irgendwo mal ein Rennen weggelassen und da auch immer oft Nein gesagt, musste ich jetzt diesmal ja Nein zu einer EM sagen und auch Ja zu meiner Familie und Ja zu meiner Gesundheit und vor allem auch mentaler Gesundheit. Also es hat mir viel, viel abverlangt, das muss ich ehrlich sagen. Also ich war auch echt so die 2 Tage, nachdem ich aus Paris gekommen bin, so richtig matschig im Kopf. War eigentlich nur so, dass mein Sohnemann, der das ja nicht versteht, wenn der halt früh um 6 aufsteht und jetzt Beschäftigung haben will, dass der mich da so früh aus dem Bett auch rausgebracht hat irgendwie. Weil ich war schon, das hat mir extrem viel abverlangt und da auch richtig mental auch richtig leer. Und deswegen war das so die richtige Entscheidung. Und das nimmt mir, glaube ich, auch aus meinem engeren Team auch keiner übel. Und es ist eher so, dass viele das absolut nachvollziehen und mir das vielleicht sogar ans Herz gelegt hätten. Ja, also jetzt Saisonpause. Und genau, und dann geht es in einer guten Woche auch zum Champion des Jahres. Ist auch super toll, da mal endlich mal wieder alte, bekannte Gesichter zu sehen und auch mit anderen Sportlern da zusammenzukommen. Und nochmal schönes Wetter jetzt, wo hier der Herbst eingekehrt ist in Deutschland. Und da freue ich mich auch richtig. Und es ist auch mal, ja, auf jeden Fall mal der Zeitpunkt, um meiner Familie da ein bisschen Zeit zurückzugeben.
Ja, absolut. Da haben wir uns ja mal getroffen, habe ich hier auch schon mal erzählt. Eigentlich wäre ich ja gerne mit dir schwimmen gegangen, aber du bist einfach zu schnell geschwommen. Deshalb sind wir zusammen ins Wasser gegangen und dann bist du ja mit meiner Frau, die mit dir schwimmen kann, aber ich nicht, ins Meer entschwunden, ja. Das ist dann ja auch ein bisschen Klassentreffen, ne? Weil da kommen ja dann die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler jetzt nicht nur von Olympischen Spielen, sondern auch Wintersportler dann hin. Und da wird ja der die beste 2024 gewählt, also ja aus diesem Kreis der erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler und der Nachwuchssportler. Das ist ja erstens eine besondere Veranstaltung, weil ihr da ja more or less unter euch seid, sage ich mal, und ja auch eine spezielle Wahl, die eine sehr besondere Wertschätzung ja unter euch Spitzensportlern. Ihr wisst alle, was das bedeutet, wenn man solche Erfolge hat, wenn man vielleicht auch mit Rückschlägen wieder umgehen muss und so weiter. Wie ist das für dich bei so einer Veranstaltung?
Ja, wie du es schon sagst, also man trifft halt auch mal andere Sportler, die selbst ich nur sonst aus dem Fernsehen kannte vorher, also die Wintersportler. Man hat ja sonst überhaupt keine überschneidenden Punkte. Das ist vielleicht hier in Leipzig, wo ja doch immer mal viele erfolgreiche Sportler auch da waren, dass man da sich kennt, aber sonst die anderen, die kennst du halt aus dem Fernsehen. Und bei den Spielen ist es so, dass man ja auch zusammenkommt, alle Sportler aus aller Welt zusammen, aber sonst ist ja halt jeder so in seinem Wettkampfzirkus da unterwegs und man hat da eigentlich nie irgendwie Überschneidungspunkte. Und das ist halt schon mal ganz cool. Also ich bin ein riesen Wintersport-Fan und ja, das war früher immer so, zumindest so, dann hast du mal diese ganzen Wintersport-Stars da auch kennengelernt persönlich und ja, wie du es auch schon gesagt hast, das ist wie so ein Klassentreffen. Man tickt da dann auch irgendwie gleich und ist dann so unter Gleichgesinnten und man ist als Sportler so oft so extremst diszipliniert und kann da mal eine Woche, ja, auf Deutsch gesagt, die Sau rauslassen. Und man merkt immer, dass Sportler da viel, viel besser feiern können als alle anderen. Es liegt wahrscheinlich daran, dass wir immer noch, selbst wenn man mal unsere Jugend zurückblickend, dass wir, glaube ich, als Sportler das immer noch an den Fingern abzählen können, wie oft wir eigentlich mal feiern waren. Und das ist nicht so wie
Ja,
bei
das
vielen
stimmt ja.
anderen Jugendlichen so gefühlt jedes Wochenende, und sondern ja, man muss da halt immer viel auch immer mal zurückstecken für den Sport, ohne das jetzt negativ zu sehen. Aber man muss da halt dann doch immer so sehr diszipliniert seinen Plan verfolgen und da mal eine Woche da sich da, ja, es gut gehen zu lassen, was meistens auch ziemlich anstrengend ist, weil ja doch viel irgendwie Programm auch ansteht,
Ja, da
wenig
sind ja
geschlafen
besondere
wird und
Challenges, die
der
ja dann doch
eine.
wieder den Leistungssportler-Kern von euch triggern, ne? Also, weil es gibt ja sehr
Ja, genau.
schräge Challenges und Wettbewerbe da. Aber da sieht man ja,
Ja.
dass jeder von den Verrückten dort dieses Gen hat, ne? Es unbedingt
Ja, auf jeden
auszuprobieren
Fall.
und nach Möglichkeit der Beste
Ja.
zu sein, ne? Also, das ist echt Wahnsinn, ja.
Ja, auf jeden Fall. Aber diesmal wird es natürlich schon anders. Also ich war zweimal bis jetzt dort. Wie gesagt, ich habe nicht immer teilnehmen können, wo ich eine Einladung hatte. War da meistens mit einem Kumpel dort. Und jetzt das erste Mal mit der Familie. Ist auch so, also meine Freundin ist Lehrerin, die ist jetzt natürlich noch zu Hause, weil unser Söhnchen kommt jetzt erst im Herbst in die Kita. Die könnte sonst auch außerhalb der Fanszeit da nicht mit hinfahren. Und jetzt fahre ich das erste Mal mit Freundin und mit einem kleinen Sohn hin. Das wird natürlich noch mal ein bisschen was anderes, wie wenn man sonst mit seinem Kumpel dahin fährt und da eine Woche lang die Sau rauslassen kann. Das ist, ja, und auch, wir sind noch nicht so oft mit unserem Söhnchen irgendwo hingeflogen. Ja, das muss man halt auch erstmal sehen, was man überhaupt dann alles mitnehmen kann. Aber wir freuen uns einfach noch mal auf eine schöne Woche zusammen. Und ja, dass man sich mit dem einen oder anderen trifft, wo man sonst halt auch eigentlich viel zu wenig Zeit immer hat, mit anderen mal zusammen irgendwie einfach nur alleine auch mal zu quatschen, irgendwo einen Kaffee zu trinken oder so. Ja, genau. Es ist eine coole Woche immer und es ist auf jeden Fall lohnenswert für alle Sportler, sich da anzustrengen, dass man mal die Möglichkeit hat, dahin zu kommen.
Ja, auch. Auch so eine Medaille bei Paralympischen oder Olympischen Spielen ist es auch wert, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Und da muss man ja auch ein Lob an die Sporthilfe. Also man muss ja fairerweise sagen, also früher war es ja noch weniger, dann war es eine Zeit lang nur so, nur die Goldmedaillengewinner bei den Paralympics haben eine Einladung bekommen. Das hat man jetzt auch erweitert auf alle Medaillengewinner und das ist eine super Sache. Also da entwickelt sich auch die Sporthilfe immer weiter und ist auf jeden Fall auch eine große Anerkennung und auch ein Zeichen, dass man sieht, dass die Paralympics immer professioneller werden. Und so ist es halt auch. Also es ist Spitzensport auf höchstem Niveau. Man sieht es halt auch. Im Medaillenspiegel hängen wir da leider international ein bisschen hinterher, obwohl wir eigentlich in einem Land leben, wo theoretisch alle Möglichkeiten da wären für den Parasport. Aber ja, das ist halt Spitzenniveau und da müssen wir halt auch schauen, dass wir dann den Anschluss international halten, dass wir da ja da alle Mittel, die es gibt, irgendwo reinsetzen, gezielt. Und ja, ich sehe es vor allem auch den Nachwuchssport fördern und dem auch zeigen, was dass es sich lohnt, da auf jeden Fall dran zu bleiben, weil es halt eine richtig coole Sache ist, der Sport. Mit allem Entbehrungen, die man vielleicht bringen muss. Ja.
Sporthilfe hat ja auch die Prämien angepasst, ne, für Para- und Olympischen Sport gleichgesetzt. Sind auch, glaube ich, sehr wichtige Zeichen. Du hast das gesagt, die Voraussetzungen für Leistungssport sind ja gar nicht so, also unterschiedlich bei Olympischem und Paralympischen Sport. Aber die Probleme sind auch die gleichen, ne? Also dass Nachwuchsförderung ein Riesenproblem ist, Übergang von Nachwuchs in die Erwachsenenklasse ein großes Problem ist. Natürlich reden wir über Trainer, ja, und Trainerinnen, brauchen wir viel mehr gut ausgebildete Trainerinnen und Trainer in den Nachwuchsklassen und in den Übergangsklassen. Sind eine Menge Punkte, ja, weil die Hardware, glaube ich auch, ist in Deutschland echt ganz gut im Vergleich zu anderen Nationen, ne? Also, ne,
Ja, auf jeden Fall.
Unterstützpunkte und so weiter, ja.
Ja, du hast ja gerade angesprochen, die Prämie, natürlich ist die Prämie das eine. Also jetzt wurde ja immer auch wieder bei jedes Mal, wenn Olympische Spiele anstehen, über die Höhe der Prämie, die in Deutschland ausgezahlt wird, diskutiert. Die ist im Vergleich zu anderen Ländern gering für dem, was man in Deutschland eigentlich an Mitteln da hätte. Ich sehe aber nicht also die Prämie, wenn man die erhöht, wird es im Medaillenspiegel nicht besser in Deutschland. Also es sind eher
Nee,
diese
sicher nicht.
Rahmenstrukturen. Also das Riesenthema sind Trainer, Finanzierung, die Anerkennung des Trainerberufs und wir haben auch gut ausgebildete Leute in Deutschland, sehr viele. Ich habe meiner ganzen Leistungssportkarriere in den letzten 20 Jahren auch einige Trainer verloren, die halt jetzt irgendwo Lehrer sind, weil werden gebraucht, verdienen mehr,
Werden
haben
auch
weniger
gute
Stress.
gebraucht, ohne Ende. Auch, ja.
Und ich habe drei Trainerinnen in den letzten 20 Jahren verloren, gute Trainer, die aber irgendwann auch gesagt haben, also zum einen das Finanzielle, aber auch die Rahmenbedingungen, es geht halt nicht. Also es lässt sich halt auch mit Familie nicht vereinbaren als Trainer. Das ist ein Riesending. Und wenn man auch als Sportler dann irgendwann in den Punkt kommt, wo man das realisiert und sich Gedanken machen muss, dass vielleicht der Trainer schon wieder in den nächsten 2 oder 4 Jahren schon wieder seinen Vertrag nicht verlängert bekommt, das macht es auch für den Sportler nicht leichter. Und es sind die Rahmenbedingungen, die Nachwuchsförderung, also da hängen wir hinterher. Und grundsätzlich ist, glaube ich, viel Geld im System. Es muss vielleicht gezielter besser angewandt werden. Und ja, also es sind viele Stellschrauben und das ist im Paralympischen Sport natürlich genauso. Zudem kommt halt speziell für die paralympischen Sportler eher noch ein anderes Thema hinzu, das ist die Sportförderung. Also da gibt es halt nicht diese klassischen Möglichkeiten über Bundeswehr und die Sportfördergruppen der Polizei. Da müssen viel mehr Individuallösungen geschaffen werden. Da sind wir auf einem guten Weg, aber es dauert irgendwie noch zu lange. Und das ist einfach dieses starre, bürokratische Sportsystem in Deutschland, wo wir uns dann früher oder später selbst im Wege stehen werden. Und da muss es einfach viel schnellere, flexiblere Möglichkeiten geben und nicht da immer so auf diesen Strukturen da zu beharren, weil sonst können wir noch so viel Geld ins System reinbringen, wenn es halt immer 3, 4, 5 Jahre dauert, bis überhaupt mal irgendwas passiert. Das ist ein Riesenproblem.
Ja, wichtig und gut, dass du das nochmal sagst zum Abschluss. Martin, du weißt, wann man es geschafft hat, ne? Dann, wenn man seinen Namen, der ja doch ein Allerweltsname ist, ja, Martin Schulz, eingibt bei Google und dann nicht mehr der Politiker erscheint, sondern du da erscheinst, ne? Dann hat man es geschafft. Ich danke dir
Ja.
für die Zeit für uns, ja, vor allen Dingen für die auch sehr intimen Dinge, die du preisgegeben hast über deine Gedanken, über deine mentalen Situationen und Gefühle unterwegs. Und ich hoffe, es gibt mehr Trainer, die hin und wieder mal einen Namen auf eine Tafel schreiben statt einen Rückstand. Vielen Dank für das Gespräch, Martin. Ganz toll.
Vielen Dank, danke.
Ja, und nächste Woche, ihr Lieben, schauen wir mal auf eine andere Spezies Mensch, nämlich auf Menschen, die im Beruf extrem stark eingespannt sind, aber es trotzdem schaffen, regelmäßig zu laufen, mit einer großen Leidenschaft für Langfristigkeit. Das hat dann auch mit unserem Partner in der nächsten Woche zu tun. Könnt ihr euch schon darauf freuen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ach so, Philipp war jetzt gar nicht mehr da, ne? Habt ihr vielleicht gemerkt? Ja, der musste heute leider arbeiten. Ja, auch das kommt in seinem Leben mal vor. Selten genug, aber der musste heute mal richtig arbeiten. In Köln, ja, für andere Menschen arbeiten. Ja, vielleicht seht ihr da auch was von im Rahmen des Berlin-Marathons. Könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Und ich hoffe und bin relativ sicher, dass er nächste Woche wieder dabei ist. In dem Sinne ein wunderschönes Wochenende und bis nächste Woche. Und danke nochmal, Martin.
Ja, danke euch.